Ich freue mich, dass wir heute Abend 2 Stunden Zeit haben. Ich will ganz viel berichten. Ich lade Sie herzlich ein, sowohl diejenigen, die jetzt dabei sind, als auch diejenigen, die es später bei Aufzeichnung hören. Vielleicht sind ja einige dabei, die es nachhören werden, um es zu vertiefen. Deswegen habe ich Sie ja gebeten, es aufzuzeichnen, weil es sehr viele Menschen gibt, die beim zweiten Durchlauf besser verstehen, weil ich schnell spreche und sehr viele Informationen vermitteln möchte. Heute Abend wird das Thema sein, zu dem ich Sie alle herzlich einlade. Was ist Judentum? Welche biblischen Grundlagen haben wir für das Judentum? Das ist ein riesiges Thema. Ich lade Sie ein, mitzudenken, mitzusprechen. Das heißt, ich werde erstmal ganz viel Input geben, ganz viel Informationen. Und etwa nach einer Stunde, nach gut einer Stunde, haben Sie die Möglichkeit, habe ich mir überlegt, per Chat Fragen einzublenden. Dirk von Jutschenka passt auf, sortiert die Fragen. Aber geben Sie mir eine Stunde, gute 60 Minuten, um Ihnen die geistlichen Grundlagen des Judentums aus der Tora, aus der Heiligen Schrift, aus dem Ersten Testament, wie Sie es bezeichnen, zu vermitteln, zu lehren. Judentum, Yahadut, ist ein hochinteressantes Thema. Es ist ja die Mutter aller drei monotheistischen Religionen, das heißt die Grundlage des eigenen jüdischen Glaubens, ist das jüdische Denken und zugleich die Mutter des christlichen Glaubens, die Mutter des islamischen Glaubens. Und das Thema Judentum ist so gigantisch, weil es, wie gesagt, eine Mutterreligion ist, eine Grundlagenreligion ist mit einer unglaublich alten Tradition, die ich als Jude, als Sohn meiner Eltern und auch als eigene rabbinisch denkende Persönlichkeit lebe. Ich schlage vor, wir fangen gleich mal an mit einer Begriffsklärung. Vielleicht kennen das schon der eine oder die andere. Judentum. Das Wort Judentum kommt von dem Terminus Jude. Wir wollen heute Abend ein paar Grundbegriffe klären, nämlich den Begriff Jude. Was ist überhaupt ein Jude? Woher kommt der Begriff Jude vor und was bedeutet er? Das Wort Jude kommt von der Wurzel Yehudi. Jude, Yehudi, Yehudiya, Yehadut. Und die Wurzel davon ist der Stamm, der radikal, der sprachliche Grundbegriff Yada. Jude Dalet, wer etwas Hebräisch kann. Und bedeutet im Gegensatz zu vielen Menschen, die anderes da vermuten, Dankbarkeit. Das Thema Judentum ist das Thema der Dankbarkeit des Menschen Gott gegenüber. Und zwar entstammt das aus einer Bibelstelle, vielleicht kann das jemand für mich schreiben, Claudia Romerskirchen, da muss ich nicht so viel eintippen, in Genesis 29, 35. Ich weiß, dass meine Top-Schülerin Genesis 29, Claudia Romerskirchen aus Bad Brücken heute teilnimmt, vielleicht wirst du mich heute assistieren, Claudia. Wer will, schlage gerade mal auf und Claudia schreibt das schon mal bitte in die Zeile, in die WhatsApp-Zeile. Sprich in die Chat-Zeile, Genesis 29, 35. Da kommt zum ersten Mal der Begriff der Dankbarkeit vor. Der Begriff der Dankbarkeit. Vielleicht wird Claudia Romerskirchen, meine Top-Schülerin, genau, die Stelle mal kurz aufschlagen. In der Bibel, einfach eine Bibel deiner Wahl. Ich benutze sehr gern Martin Buber, Franz Rosenzweig. Ich kann es natürlich auch aufschlagen. Aber vielleicht ist Claudia, die mich schon seit Jahren intensiv begleitet, gerade disponibel in 1. Mose 29, 35 aufzuschlagen. Ich mache es natürlich auch, damit Sie sehen, dass ich ebenfalls fleißig bin. Genesis 5, genau. In Genesis 29, 35, genau, steht eine bezeichnende Stelle, die das erste Mal das Wort Dankbarkeit erwähnt. Hast du, Claudia Romerskirchen, hast du die Stelle?
Noch nicht ganz, warte. Gen 29, 35.
Genau, Sie schreiben alle mit. Genesis 29, 35. Das ist die Geschichte der Fortpflanzung unseres Erzvaters Jakob. Unser Erzvater Jakob hieß Jakob und Israel. Er hat zugleich 4 Frauen, mit denen er das Haus Israels aufbaut in der Diaspora. Dazu zählen Rachel, Lea, Bilha und Silpa. Das ist der Kontext. Ich greife schon in eine große Geschichte des Ersten Testaments vor. Und dort werden 12 Söhne plus eine Tochter geboren. Bei der Geburt des Ruben, Levi, Ruben, Simeon, Levi und Judah. Bei der Geburt des vierten Sohnes sagt die Mutter Lea einen bezeichnenden Satz in Genesis 29, 35, der das Thema Judentum und Dankbarkeit perfekt umreißt. Und das hören wir jetzt gleich von unserer Schülerin, meiner Schülerin, unserer Mitarbeiterin heute Abend, die ich sehr, sehr schätze. Ich begrüße natürlich alle herzlich, übrigens nicht nur Claudia Rommerskirchen. Ich besuche meine Freunde, ich besuche die Freunde von dir, von Jutschenka. Jeder und jede aus ganz Europa ist herzlich eingeladen, aber ich freue mich besonders riesig auf meine treue Kämpferin und brillante Schülerin Claudia Rommerskirchen aus Bad Brückenau in der Nähe von Fulda. Claudia, bist du so lieb?
Abermals wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, diesmal will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda. Dank. Dann bekam sie keine Kinder mehr.
Genau. Ich lese vorhin der Martin-Buber-Übersetzung, eine klassische jüdische Übersetzung, die ich immer wieder benutze. Genesis 29, 35, wieder wurde sie, Lea, schwanger und gebar einen Sohn und sprach, diesmal will ich Dank sagen ihm, Gott Zebaoth, darum rief sie seinen Namen Jehuda. Huber gibt immer die jüdischen Namen im Original wieder und Jehuda heißt danksagend. Es ist streng genommen, ich werde Dank sagen, ich werde Dank sagen, er wird Dank sagen, man wird Dank sagen, Jehuda. Und das heißt, auf Hebräisch, dann hörte sie erst Dankbarkeit wird ausgesprochen und dann hörte sie auf zu gebären, dann war erstmal eine Geburtspause. Das heißt, Sie sehen, das Thema Judentum ist schon in seinem Urwesen, noch bevor wir überhaupt von einem Judentum, können Sie gerne notieren, ich lage vor, Sie notieren, paar Worte, paar Aufzeichnungen, Sie können sich dann vertiefen und weiter hören. Das Thema Judentum, halten wir fest, ist von seiner ersten Stunde an mit Dankbarkeit verbunden. Etwas ganz, nehmen wir es mal, Basales oder Grundlegendes, nicht Banales, Basales, nämlich Dank Gott gegenüber. Die Mutter Lea, wie gesagt, die zweite Frau im Leben des Jakob, der ja in Kanaan nicht mehr leben konnte, weil er auf der Flucht war vor seinem Bruder Esau, flieht nach Padan Aram, heutiger Irak, und verdingt sich bei seinem Onkel Laban, bekommt dessen beiden Töchter Rachel und Lea und dessen beiden Zofen, die Ausnahmen, und zeugt mit ihnen 12 Söhne. Und der vierte Sohn nach Ruben, Simeon, Levi ist Juda. Und die Frau sagt ganz spontan, Sie wissen, die Frau im Judentum hat eine ganz große Rolle. Sie gibt in der Regel die Namen den Söhnen und Töchtern. Und sie sagt, ich spüre einfach ein intrinsisches Verlangen, intrinsisch zu Deutsch, ein tiefsitzendes Verlangen. Ich möchte meinen vierten Sohn Dankbarkeit bezeichnen, der Dankbare, der Danksagende, weil ich Gott danken möchte, einen vierten gesunden Sohn, meinem Mann Jakob, später genannt Israel, geboren zu haben. Und im Laufe der langen Geschichte des jüdischen Volkes, hier noch erst ganz am Anfang, wir sind ja erst hier im 29. Kapitel des ersten Buches, hat sich dieser Name, der nur einem Stamm galt, dem späteren Stamm Juda, Jehuda auf Hebräisch, Jehuda, eingebürgert als die Generalbezeichnung von uns Juden. Kein Begriff ist weltweit so populär, Jews, les Juifs, wie dieser Name Jude. Wir werden heute Abend auch sprechen über den Begriff Hebräer und den Begriff Israeliten, aber kein Terminus ist so kollektiv für uns identifizierend für uns Juden wie der Begriff Jehudim auf Hebräisch. Jehudim, les Juifs, the Jews, los Judíos. Das ist der kennzeichnende Begriff, das jüdische Volk, Amma Yehudi. Sie wissen, mittlerweile ist das auch ein gängiger jüdischer Vorname. Sie kannte ja den berühmten Violinisten Yehudi, Yehudi Menuhin. Yehudi heißt einfach der Dankbare. Yehudi heißt formal gesprochen der Jude und hintergründlich gesprochen der Dankbare, Yehudi Menuhin. Das ist ein ganz gängiger Name. Sie kennen auch den weiblichen Namen Judith. Abgekürzt Jutta, ist ein ganz gängiger Name. Jehudit ist ein Name, der übrigens in der Bibel auch vorkommt. Jehudit war die erste Frau des Esau, des Bruders von Jakob. Die bekommt den Namen Jehudit. Das ist die Jüdin, die Danksagende. Aber nur in dieser Stelle, 29,35, betont die Bibel, betont Lea, die Mutter dieses Sohnes, ich möchte meinen Sohn, den vierten Sohn nach Simeon, Ruben, Levi und Juda, mit Jehuda bezeichnen, denn ich bin überfließend dankbar und möchte dem Sohn diese Erfahrung meiner inneren Dankbarkeit ins Stammbuch schreiben und ihn künftig benennen, berufen lassen, Jehuda, der Dankbare. Es hat lange Zeit gedauert, liebe Freunde und Freundinnen von Forum Kirche in Bremen, mit denen ich so gern zusammenarbeite, und meinem Freunde des Dirk von Jutschenka, des Leiters des Hauses in der Holleallee der Forum Kirche. Es hat lange gedauert, bis dieser Terminus zu einem Kollektivbegriff wurde. Zu einem Kollektivbegriff für uns Juden. Im Laufe von vielen Jahrhunderten später wurde er zu einem Sammelbegriff. Wir wissen, dass es zur Zeit von Esther den Begriff gibt, Jehudim im Sinn von Juden. Wir wissen, dass es zur Zeit von Nehemia, zur Zeit von Esra und zur Zeit des zweiten Buches der Könige. Ich wiederhole, zur Zeit des zweiten Buches der Könige, zur Zeit von Nehemia, Esra und Daniel sprechen wir von dem Begriff Jehudim als Kollektivbegriff. Das heißt, damals war es noch gar nicht so feststehend, ob damit gemeint war die Judäer, die Bürger des Stammes Juda im Südreich Israels. Das Südreich, wissen Sie, war ja ein Bestandteil des ehemals Vereinigten Königreiches von David, wurde aber im Jahre, etwa im Jahre 900, 910, 900 nach dem Tod Davids gespalten in ein Nordreich Israel und in ein Nordreich Judäa. Kurzum, man weiß nicht mit Sicherheit, ob in den eben genannten Büchern der Begriff Juden, Jehudim, als Begriff der Kollektivität des Völkischen, in Anführungszeichen der Ethnie, würde man heute sagen, gemeint war, die Juden, die an Gott glauben, an den einen Gott Zebaoth, oder die ins Exil getriebenen Bürger des Südreiches Judäa. Da ist man sich heute noch nicht im Klaren. Auch im Neuen Testament, im Zweiten Testament, um einen brisanten Sprung für Sie zu leisten in eine christliche Angelegenheit, weiß man nicht mehr, wenn zum Beispiel im Johannesevangelium sehr oft von den Juden die Rede ist. Die Juden trachteten Jesus nach dem Leben oder die Juden gingen zum Passafest oder die Juden kamen und sprachen mit ihm. Da wird ja der Begriff Hoi-Judayoi, hat mir mein Vater schon vor 40 Jahren erklärt, sehr zentral und geläufigerweise benutzt. Wir wissen heute nicht mehr mit Sicherheit, ob der Begriff im Johannesevangelium, auch in den anderen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas, gemeint war als die Bürger Judäas, denn ich sagte Ihnen ja, der vierte Sohn Juda wird ja zum Stammhalter des Stammes Juda. Alle 12 Söhne, die ja Rachel und Lea plus ihre beiden Zofen, Bilha und Silpa gebären, werden später Stämme mit eigenen Territorien im Heiligen Land. Das können Sie in jeder Karte sehen im Internet und auch bei sich in den Bibeln. Die 12 Kinder, die Jakob mit seinen beiden Frauen in Padan Aram im heutigen Irak, in Mesopotamien zeugt, werden bei der Landnahme durch Josua verteilt, gemäß Gottes Plan, in ganz Israel, sodass jeder Stamm, sprich jeder ursprüngliche Stammhalter, Begründer seines Stammes wird und gemäß Anordnung Gottes im vierten Buch Mose seine Landzuweisung erfährt. Das ist festgelegt im vierten Buch Mose und zugleich im fünften Buch Mose. Das heißt, die Unsicherheit bleibt noch bestehen, sind die Juden ein Kollektivbegriff für das jüdische Volk oder für das Judäische, für den Stamm Juda? Das ist heute die Unsicherheit. Aber es gibt verschiedene Kollegen. Es gibt einen Kollegen, den ich kenne aus Amerika, der mittlerweile in Israel liegt, David Stern, der davon spricht, dass der Stamm Juda vorrangig dominierend war. Das heißt, der Stamm Juda war ja das Überbleibsel des jüdischen Volkes während des Neuen Testaments. Und dieser Stamm Juda siedelte sich an in ganz Israel. Das Nordreich wurde in 729 wurde das Nordreich exiliert und 587 wurde das Südreich exiliert. Und darum geht David Stern und andere Kollegen davon aus, dass das Südreich das entscheidende Überbleibsel des jüdischen Volkes war. Und entsprechend der Evangelist Johannes und die anderen Evangelisten von den Juden im Sinn von den Judäern sprechen. Juden im Sinn von Judäern, die Bewohner des Stammes Juda, die in das Exil gingen und die damals im Lande Israel noch übrig blieben. So dass wenn Jesus mit den Juden spricht oder wenn Johannes der Evangelist immer wieder davon spricht, die Juden taten dies und die sprachen dann jenes, gar nicht einen kollektiv verachtenden Begriff meint, sondern nur die Judäer, mit denen Jesus engen Kontakt hatte im Südreich. Im Gegensatz zum Nordreich, das ja noch Samarien hieß, und im Gegensatz zu einem noch nördlicher gelegenen Gefilde, nämlich Galiläa. Es gab ja damals drei Regionen, Galiläa, Samarien und Judäa. Das ist heute eine offene Diskussionspunkt, aber ich bin sicher, wenn ich gerade das Thema Johannesevangelium anspreche, dass Johannes nicht antisemitisch, auch nicht antijudaistisch dachte, er war ja selbst ein Jude, wenn er von den Juden sprach. Selbst wenn es da Spannungen gibt zwischen Jesus und den Juden im Neuen Testament, bin ich davon überzeugt, nach Rücksprache mit vielen Kollegen, nach meiner eigenen Einschätzungsbildung, dass der Begriff kollektiv gemeint war als Summe der Bürger in Judäa, die dominierend waren im ersten Jahrhundert, weil das Nordreich aus Samarien bestehend und Galiläa nicht mehr diese Macht hatte, nicht mehr diese Autorität hatte, die es noch hatte, als das Nordreich bestand. Und im Südreich halten wir nebenbei auch fest, im Gebiet von Benjamin und Judäa stand der Tempel. Der heilige Tempel des Judentums war angesiedelt im Grenzbereich Benjamin-Judäa, Jerusalem, Jerusalem. Wir sind hier nicht weit, meine Frau und ich, von Jerusalem. Wir werden nächste Woche übrigens lieber dort Jerusalem besuchen. Ich habe dort Vorlesungen vor und werden Freunde treffen. Wir wollen dort einiges unternehmen und ich werde wahrscheinlich bis 31. Mai noch öfter nach Jerusalem fahren. Jerusalem war die Stadt, in der der Tempel Gottes stand. Das Heiligtum Gottes wurde von Gott angeordnet, wurde positioniert, justament im Stammgebiet von Judäa und Benjamin. Benjamin war immer ein Anhängsel, der Stamm Benjamin, ein Anhängsel des großen Stammes Judäa. Kurzum, Judäa spielte eine riesige Rolle. Der Stamm Judäa und dementsprechend das große Reich Judäa, Südreich, das nach diesem Stamm Juda bezeichnet wurde. Und wir wissen, wie gesagt, im Zweiten Testament, in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, wird der Begriff Juden und Jüdinnen sehr oft benutzt. Es wird kaum noch benutzt, die Hebräer, den Begriff werden wir auch noch lernen. Es wird kaum benutzt, Hebräer, es wird kaum benutzt, Israeliten, sondern überwiegend, weil es zu einem gängigen Kennzeichen des jüdischen Volkes wurde, das mehrheitlich ausgerichtet war auf Judäa, auf das Südreich, als Kennzeichen der jüdischen Gemeinschaft. Juden, wie gesagt, ist das innerste, sagen wir es mal so, das innerste theologische Geheimnis von uns Juden. Wenn ich mich selbst befrage als Jude, als ihr jüdischer Bruder, als ihr jüdischer Gesprächspartner, was macht mich aus? Was definiert mich? Jenseits aller Legislation des Judentums, jenseits aller praxisrelevanten Vorschriften, ist es die Dankbarkeit, die Dankbarkeit, die Dankbarkeit. Das ist in mich hineingelegt. Als Jude bin ich gehalten, notieren wir, Dankbarkeit Gott gegenüber, der mein Schöpfer und mein Vater und mein Partner ist, auszudrücken. Und Sie wissen vielleicht, das will ich so nebenbei einstreuen, das machen wir nächstes Mal, wenn wir intensiver eingehen. Die Leute Romers Kirchen wird das gleich aufsagen. Es gibt ein Gebet, das jeder Jude morgens als allererstes ausspricht, nämlich: Ich danke dir, Gott, dass du mir meine Seele heute neu eingehaucht hast, um dir zu danken und dir wieder treue Dienste zu erweisen. Das ist ein zentrales Gebet, ein kurzes Gebet, ein Zweizeiler, wenn Sie so wollen, das ist schon ein kleiner Vorgriff auf nächstes Mal, das dem Juden mitgeteilt wird. Das ist schon aus talmudischen Zeiten, aus den Zeiten des ersten und zweiten Jahrhunderts, in denen die großen Väter, die großen Denker des Judentums dem Juden mitteilen: Du bist schon morgens, wenn du aufwachst und noch gar nicht richtig den Tag begonnen hast, einer grundlegenden Haltung gegenüber untergebaut, unterjocht in Anführungszeichen, nämlich Gott zu danken. Du bist ein danksagendes Wesen. Ein danksagendes und lobendes Wesen deinem Gott gegenüber. Sein uraltes Kurzgebet. Claudia Romers Kirchen, kannst du es kurz auf Hebräisch sagen? Du Genie?
Ich versuche es, ob ich es hinkriege. Warte. Elohai Neshamashina Tatabitirahi Ataberata Atayatata Atane Fachtabi Ve Atamasham Rabbi Kirbi Ve Ata Atitla Mimeni Uli Hachse Rabbi Le Atitla Vu Kolz Manche Aneshama Bekirbi Moda Ani Lefanecha Adonai Elohai Ve Elohe Avotai Ribon Kol Hama Azim Adon Kol Haneshamot Baruch Ata Adonai Marsir Neshamot Livgarim Metim.
Schauen Sie sich dieses Genie an, ich muss es aussprechen. Claudia Romers Kirchen ist der Stolz meiner Frau und meiner Person, eine brillante Schülerin. Wenn Sie sich an mich wenden, können Sie gerne Ihre Kontaktdaten bekommen. Ich kenne sie seit etwa vier, fünf Jahren. Und sie lernt bei mir im Einzelunterricht Hebräisch, rabbinische Exegese und liebt die hebräische Sprache. Das war die etwas längere Version. Kannst du auch die kurze Version sagen, die anfängt mit Moda Anile von Necha, Claudia Buchana?
מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך.
Ja, das war das Kurzgebet. Kannst du dieses kurz eintippen für unsere Freunde in die Chatzeile? Nur dieses Kurzgebet in deutschen Buchstaben. Das, was Claudia Buchana, eine tolle Schülerin aus Bad Brückenau, eben gesagt hat, sind die beiden Kardinalgebete des Judentums, mit denen ein Jude den Tag anfängt. Ich habe Ihnen das übrigens Unterlagen ja geschickt über Dirk. Und in diesen Unterlagen finden Sie die beiden Gebete. Das ist für die Vorbereitung für unseren Apriltermin. Und Sie haben ja Unterlagen bekommen per Mail. Dort sind die Links eingeblendet für die beiden Gebete aus dem Internet. Das zweite ist die längere Fassung. Da geht es auch darum, Gott zu danken für die Seele, die du uns gegeben hast, die unsterbliche Seele. Und das, was ich ursprünglich hören wollte, ich sage es in meinen hebräischen Worten, sie hat es perfekt gesagt, sie wird es gleich in die Chatzeile schreiben. Nein, ich sage es aus meinem Munde. Modé, ich als Mann sage Modé. In der hebräischen Grammatik gibt es einen Unterschied zwischen männlicher Verbalform und weiblicher. Frau Rommerskirchen sagt Modá, wer ein bisschen schon Hebräisch kann, weiß das. Und ich als Mann sage Modé. Ich sage es einmal für Sie. Modé ani lefanecha. Melech Chai Vekayam, Shehechzarta Bi Nishmati Bechemla, Rabba Emunatecha. Klar, der tippt es gerade ein, dann können Sie es lesen, wenn Sie wollen, abschreiben. In deutschen Buchstaben versteht sich. Und Sie kriegen es natürlich nächstes Mal, aber es ist schön, wenn wir das heute schon ansprechen, weil es das Thema des Juden schon morgens beim frühen Aufstehen umreißt, nämlich, wenn ich aufstehe morgens, ich übersetze sie in Wort für Wort, liebe Freunde und Freundinnen, Modeh Ani Lefanecha, ich danke vor dir, vor deinem Angesicht, Gott. Shehechzarta Binishmati, dass du mir meine kostbare göttliche Seele zurückgegeben hast, die ich dir beim zu Bett gehen überantwortet habe. Bechemla, du hast sie mir zurückgegeben in unendlicher Barmherzigkeit morgens beim Aufstehen. Rabba Emunatecha, deine Treue, deine Wahrhaftigkeit ist riesig, ist groß. Das ist ein Grundgebet des Judentums. Das ist das Thema Modeh. Modeh heißt, wie gesagt, ich danke. Frau Rommerskirchen sagt Moda, weil es, wie gesagt, einen Unterschied gibt zwischen dem im Genus, Dankeschön, lassen wir das gerade mal hier stehen, im Genus, im Geschlecht zwischen Mann und Frau. Ein Mann sagt Modeh und ich sage Moda. Claudia, kannst du die Zeile noch etwas stehen lassen? Kann man die gedrückt halten, dass alle unsere Freunde das sehen können, Claudia?
Das bleibt so, denke ich.
Aber es ist bei mir weg, ich sehe es gerade nicht.
Ja, dann musst du den Chat wieder aufrufen.
Achso, aber die anderen sehen die Zeile?
Eigentlich müsste es noch drin sein, ja.
Alles klar, ich wiederhole den Text, dann sehen Sie es, ich sehe es nicht, aber mir ist wichtig, dass Sie es sehen. Modeh ani lefanecha, melech chai vekayam, du lebendiger ewiger Gott, shehechzarta, dass du zurückgegeben hast, nishmati, meine Seele, bechemla, in Barmherzigkeit, rabba emunatecha, groß ist deine Treue. Das sage ich deshalb, weil ich nochmal betonen will, Grundtenor des Judeseins ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, und jetzt erkläre ich auch warum, wenn Sie mich fragen, wofür ist denn der Jude überhaupt dankbar? Wofür bin ich dankbar? Wofür bin ich Jude? Wofür sind meine Eltern? Wofür sind meine jüdischen Freunde in Israel, die ich jeden Tag treffen darf, dankbar? Wir sind dankbar, dem Volk Gottes anzugehören. Jetzt wird es immer theologischer, Sie notieren, wir Juden und Jüdinnen, wenn ich Juden sage, meine ich natürlich immer die Frauen, mit einbezogen. Wir Juden sind dankbar, mit Gott über die Bibel einen Bund, einen ewigen Bund geschlossen zu haben, der uns ein Leben lang begleiten wird. Jude sein heißt Dankbarkeit, Jude sein heißt Freude, Jude sein heißt Verantwortung übernehmen für eine Beziehung zu Gott. Jude sein heißt Verantwortung übernehmen, jeden Tag aufs Neue, ob ich in Israel bin oder in Heidelberg, wenn ich wieder zurück bin. Jude sein heißt, ich übernehme Verantwortung für einen Auftrag, den Gott mir, meinen Altvorderen und Altvorderinnen gegeben hat, nämlich du gehörst zu diesem besonderen Volk, das Gott sich am Berge Sinai und vorher noch durch die Väter Abraham, Isaac, Jakob, Josef ausgesucht hat, anzugehören. Für mich ist es eine Freude, erwählt zu sein, und dem Volk Gottes anzugehören. Dem Volk Gottes anzugehören. Und ich weiß, als Jude, indem ich diese Gebete spreche, indem ich diese Grundlagen des Judentums ausspreche, ich bin ein Bündnispartner. Darüber werden wir heute Abend auch sprechen. Judentum ist ein Bündnis mit Gott. Ein Brit, das hebräische Wort lautet B-R-I-T. Müssen Sie nicht aufschreiben, nur wenn Sie wollen. Das Wort für Bund, Bündnis, Covenant, Le Couvent, auf Französisch, Le Couvent, heißt auf Hebräisch Brit, B-R-I-T. Nur wer will, schreibt das auf. Wenn nicht, können Sie sich das vergessen. Das ist nicht elementar. Wer übrigens besondere Begriffe von mir haben will, kann jederzeit per E-Mail mit mir sprechen. Ich schicke Ihnen dazu gerne alles nachträglich, wenn Sie mich per E-Mail anschreiben. Ich bin ja hier auch kontaktierbar in Israel. Genau, Claudia hat es angeschrieben, schicke ich Ihnen alles gerne zu, wenn ich Ihnen ein paar schwierige Begriffe zugemutet habe. B-R-I-T ist der Bund. Wir Juden sind Bundespartner. Wir Juden sind Bundespartner unseres Gottes, der uns berufen hat, diesem seinem Weg zu vertrauen. Und das löst Dankbarkeit aus. Also damit wir Juden nicht in eine Lethargie verfallen oder in eine falsche Selbstverständlichkeit, sind wir gehalten, morgens, mittags und abends, es gibt drei große Gebete im Judentum, morgens, mittags und abends, sprich morgens, nachmittags, man kann es auch nachmittags beten, auf jeden Fall vor Sonnenuntergang und abends, Dankbarkeit auszusprechen. Es gibt eine Fülle von weiteren Gebeten, liebe Freunde und Freundinnen. Das, was die brillante Claudia Rommerskirchen eben rezitiert hat, so fehlerfrei, was mein Herz höher schlagen lässt, ist ja nur ein kleiner Tropfen im Ozean der Dankbarkeit. Ich darf wiederholen, das, was die geniale Claudia Rommerskirchen, mit der Sie gerne auch in Kontakt treten können, sie ist gerne bereit, ich darf über sie verfügen, wenn Sie mich kontaktieren, gebe ich Ihnen Ihre E-Mail-Daten. Sie ist eine brillante Ansprechpartnerin. Sie ist meine große Assistentin. Wenn ich ihre meinerseits beschäftigt bin, dann verweise ich gerne an Frau Rommerskirchen, weil sie schon so viel bei mir gelernt hat, dass sie nun ihrerseits viel weitergeben kann an Judentum. Das Judentum hat eine Fülle, eine ozeanische Fülle von Dankgebeten. Davon war auch das, was wir eben gehört haben, ein Tropfen im Mittelmeer. um mit israelischen Begriffen zu sprechen. Und diese Dankbarkeit durchzieht das ganze Leben. Es gibt ein riesiges Werk im Judentum, in der Tora. Tora meint die 24 Bücher des Ersten Testaments, das wie kein anderes Werk neben Genesis 29, 35 die Dankbarkeit ausdrückt, und das sind die Psalmen Davids. Die Psalmen Davids werde ich mit Ihnen spätestens 6-mal besprechen, wenn wir das Gebet ganz konkret anschauen. Und jeder Jude und jede Jüdin betet jeden Tag mindestens 15 Psalmen, wenn Sie es bitte notieren. Mindestens, eher 20. Manche Juden können es nicht genug treiben, die übertreiben. Die beten bis zu 50 Psalmen. Ich kenne ja orthodoxe Juden in Israel, die nicht genug bekommen können. Die berühmte Halskrankheit, die kennen Sie ja. Die beten 50 Psalmen. Sie haben richtig gehört. 5-0, natürlich auf Hebräisch. Makellos, perfekt. Und dieses Psalmendenken ist wie kaum ein anderes Ventil Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber. Fast jeder Psalm preist Gott, lobt Gott, würdigt Gott. Es gibt kaum einen Psalm, in dem nur lamentiert wird. Sondern die meisten Psalmen, die werden wir noch kennenlernen, sind überbordender Dank. Gott, ich danke dir, was ich vorhin angesprochen habe, dass du mich erwählt hast über Abraham, Isaak, Jakob und Josef, über meine Altvorderen und deren Partnerinnen, natürlich deinem Volk anzugehören. Und kein Tag vergeht, liebe Freunde und Freundinnen von Bremen und des jüdisch-christlichen Dialogs, an dem nicht ein Jude mindestens 15 Psalmen, die ja vorgeschrieben sind im Zyklus des jüdischen Gebets, im jüdischen Gebetbuch, das ich mit Ihnen nächste Woche besprechen werde, vor Gott auszusprechen. Darüber hinaus gibt es, wie gesagt, Juden hier, Freunde von mir, die natürlich freiwillig, weil sie danach brennen, Dankespsalmen sprechen. Nach oben hin können sie keine Grenze setzen. Sie können Psalmen beten von morgens bis abends. Und die Psalmen werden laut jüdischer Tradition König David zugeordnet, ein großer Mann, der erste König des Vereinigten Königreichs von Judäa und Samarien und Galiläa. Und dieser Mann schrieb laut jüdischer Tradition mit allen Variationen, die später hinzugefügt wurden und die er einbaute in die von ihm übernommenen Psalmen. Er verfasste die 150 Psalmen des Judentums, die alle getragen sind von dem Grundtenor: Ich danke dir, mein Gott, dass ich dein Partner bin und dass du mich erwählt hast, dich zu verkünden und dein Werk auf Erden zu verrichten. Das prägt den Juden im Intimsten. Wenn es ein Werk gibt, das ein Jude, ich möchte sagen, nahezu auswendig kann, wobei ich das deutsche Wort auswendig nicht so gerne habe, Sie kennen das französische Wort par cœur, by heart, im Herzen kennt. Da sind wir langweilig mit unserem Deutschen auswendig, wiewohl ich nicht die deutsche Sprache sehr, sehr mag. Aber es gibt einige Begriffe, die im Deutschen langweilig sind, wie zum Beispiel, ich kenne es auswendig, das ist sehr billig. Das Englische by heart, im Herzen. Oder je connais toute la Torah par cœur. Je connais les psaumes de David, du roi David, par cœur. Ich kenne sie im Herzen. Das ist Tiefgang. Ich kenne viele Psalmen, nicht nur ich, sondern viele Juden und Frau Rommerskirchen im Herzen. Das heißt, die müssen gar nicht erst im Kopf rekapituliert werden. Und so kenne ich natürlich auch, und das ist das Innerste, wenn Sie notieren, was ein Juden ausmacht. Mit psalmischer Freude und mit psalmischer Eloquenz und mit psalmischer Rhetorik Gott zu preisen und zu danken in allen Lagen des Lebens. Ob es Kiew gibt, ob es Klimaschutz gibt, ob Corona. Gestern habe ich die 3 Ks geprägt. Das ist mein Terminus, können Sie gerne übernehmen von mir. Die uns seit Jahren nun plagen und immer noch beschäftigen. Wir haben die Krise, der Krise, Begriff Krise ist eine übergeordnete mit K. Wir haben 3 Ks. Corona, Klima, Kiew. Corona, Klima, Kiew. Eine Krise jagt die andere. Das Übergeordnete können Sie aufschreiben, laut Yuval Lapid sind die 4 Ks. Corona-Krise und Kiew plus Klimaschutz. Das heißt, ich sage das deshalb, weil der König David, der als Verfasser gilt und dessen Psalmen wir jeden Tag beten, natürlich auch seine Corona kennt. Er kennt auch Corona, er kennt auch Kiew, er kennt auch Klimaschutz. Er hatte Bitterkeiten ohne Ende in seinem Leben. Er hat ja auch Glückserfahrungen in seinem Leben. Davon legen ja die Zeugen, die Psalmen Zeugen gesagt. Aber eins unterlässt König David so gut wie in keinem Psalm. Halleluja, Halleluja und nochmals Halleluja. Preist den Herrn, lobt den Herrn. Ich habe einen eigenen Begriff geprägt, den ich Ihnen heute zumuten will. Ich nenne das Homo Laudans. Das ist mein Terminus, den können Sie gerne benutzen, aber nicht stehlen, sondern immer das kleine C darum malen, nämlich Copyright bei Dr. Yuval Lapid. Der Mensch, der Jude, ist ein Homo Laudans von Laudare, Laudate Dominum. Entschuldigung, Laudate Dominum, Omnis Terra. Laudate Dominum, lobt den Herrn. Der Mensch, der Jude insbesondere, ist ein lobender Mensch, ein lobendes Wesen. Das ist ein Charakteristikum, das zu unserer heutigen Sitzung passt. Homo Laudans ist ein lateinischer Begriff. Bedeutet der lobende Mensch. Ich bin fest davon überzeugt und ich spüre es ja an mir und an vielen Juden, die das bestätigen. Der Jude ist im Innersten ein lobender, ein danksagender Mensch. Er dankt mit in der Kiew-Krise, er dankt dem Klimaschutz, er dankt immer. Warum? Weil alles von Gott kommt und alles von Gott getragen wird. Alles von Gott getragen wird. Und darum unterlässt es kein Jude, jeden Tag die Psalmen zu beten, um die Grundidee, die Grundlinie zu seinem Gott nicht zu vergessen, nämlich das Lob und die Danksagung. Und darum nenne ich den Juden einen Homo Laudans. Nun will ich den zweiten Begriff prägen, damit wir nicht das vergessen. Wir haben gesagt, ein zentraler Begriff, der uns Juden ausmacht, sind die Juden, Judäer. Wobei wir gesagt haben, es ist nicht hundertprozentig klar im Johannesevangelium und im Buch Esther und im Buch Nehemia, ob es die Bürger Judas sind, des Stammes, oder der Kollektivbegriff für die Juden als die Monotheisten. Das bleibt immer noch in der Theologie ein Zankapfel, spielt aber keine entscheidende Rolle, denn es wird ja immer mehr zu einem Begriff einer Gruppe des Judentums, die signifikant steht für das gesamte Judentum, nämlich diejenigen, die an den einen Gott glauben und die sich auf Abraham, Isaac und Jakob zurückführen. Der zweite Begriff, der für mich wichtig ist und der in der Bibel als zweiter vorkommt, ist der Begriff des Hebräers. Hebräer. Ein Hebräer, wenn Sie bitte notieren. Wer hat eine Idee von Ihnen? Wir haben vorhin gesprochen von 1. Mose 29. Wo kommt der Begriff Hebräer? Das ist nicht leicht, aber vielleicht weiß es der eine oder andere. Wo kommt der Begriff Hebräer zum ersten Mal vor in der Bibel? Wer weiß, wo der Begriff zum ersten Mal in der Bibel vorkommt? Der Begriff Hebräer. Hebräer will ich auch kurz erklären. Hebräer ist ein interessanter Begriff, den kennen wenige Menschen, obwohl er zum Beispiel hier in Israel natürlich gängig ist. Man sagt nicht die jüdische Sprache und man sagt auch nicht das Hebräerland, das werde ich auch noch erklären, sondern wir sagen, ich lebe in Israel, werde ich noch erklären, und spreche die hebräische Sprache. Ich spreche nicht die jüdische Sprache und ich spreche auch nicht die israelische Sprache, sondern man hat sich daran gewöhnt und eingebürgert, schon vor Jahrhunderten, dass ein Jude in Israel lebt, schon bevor der Staat existierte, Nordreich Israel gab es ja. Es gab ein Südreich, das Judäa hieß, nach dem Stamm Juda, und es gab den Terminus Hasafa HaIvrit, die hebräische Sprache. Kein Mensch wird je sagen, ich spreche die jüdische oder die israelische Sprache. Natürlich werden Sie das verstehen, die Israelis, wenn Sie sagen, ich spreche Israelisch. Anime daber Israelit, das wird jeder verstehen, aber jeder wird sagen, das ist ein ignoranter Mensch. Denn ich weiß, dass man sagt, ich spreche Hebräisch. Und auch wenn Sie sich heute Bücher kaufen im Internet, deutschsprachige Bücher von Polyglotte Langenscheid, wird natürlich drauf stehen, Einführung ins Hebräische, nichts ins Israelische oder ins Jüdische. Sie wissen, man muss diese Begriffe sauber trennen. Darum, ich spreche Hebräisch und ich bin ein Hebräer und ich bin zusätzlich ein Jude. Was bedeutet der Begriff Hebräer? Was bedeutet der Begriff Hebräer? Wer weiß es? Und wer weiß die Stelle? Ich habe sie gerade schon aufgeschlagen. Was bedeutet der Begriff Hebräer? Und wer weiß, wo in der Bibel der Begriff, natürlich in der Tora kommt er vor, in der Tora der Juden, die Jesus erkannte, wo in der Bibel kommt zum ersten Mal, vorher haben wir gesagt Juden, 29,35 Genesis, wo in der Bibel der Juden und in ihrer Bibel auch, kommt der Begriff Hebräer, Martin Buber übersetzt es mit Hebräer, zum ersten Mal vor. Hier sagt er sehr schön, mein Freund Albert Hemmer, der grenzüberschreitend. Albert, du fantastischer Freund, ich danke Gott, dass es dich in meinem Leben gibt. Du Königswinterer Freund, genau. Das Wort Hebräer kommt von la'avor, avar, over. La'avor, avar, over. Und bedeutet Grenzüberschreitung. Genau wie Albert Hemmer sagt, wenn Sie aufschreiben wollen, das Wort Hebräer bedeutet nichts weiter als Grenzüberschreitung. Da gibt es auch sehr viele Unkenntnisse. Manche denken, es ist der Beschnittene, manche denken, es ist der Gottverbundene, manche denken, es ist der Bibeltreue. Trifft nicht zu. Das hebräische Wort Avar, A-W-A-R, als Grundlage von Ivri, bedeutet Grenzen überschreiten. Werde ich Ihnen gleich erklären. Und jetzt wüsste ich gerne, damit wir heute ganz viel lernen, ich will ja, dass Sie gescheiter rausgehen aus der Sendung, als Sie hineingekommen sind. Jens Nitschkowski hat eben was geschrieben. Es gibt noch eine andere Stelle. Dr. Jens, bin auch froh, dass Dr. Jens dabei ist. Es gibt noch eine andere Stelle. Es gibt noch eine frühere Stelle. Dr. Jens Nitschkowski, ein Physiker und ein brillanter Judendenker, hat das Wort eben schon erkannt, aber es kommt an einer anderen Stelle zum ersten Mal vor. Wo kommt zum allerersten Mal, ich verrate es Ihnen schon, es kommt im Genesis vor. Es kommt, genau, Frau Rommerskirch, in Genesis 14. In Genesis 14, 13. Sie notieren bitte Genesis 14, 13. Genesis, vorhin hatten wir Genesis 29, 35 und jetzt haben wir Genesis 14, 13. Ich lese vor bei Buber, das ist eine lange Geschichte, Und zwar, das ist die Geschichte des Kampfes der fünf Könige gegen die vier Könige. Das waren damals große Kämpfe im Lande Kanaan aus der umliegenden Region. Und in Kapitel 14 wird beschrieben, wie ein Bär tobt, ein Riesenkampf, so wie heute Kiew haben. Da sind vier Nationen auf einmal unzufrieden mit fünf anderen Nationen, vergleichbar mit dem verrückten Putin. Da tun sich viele Länder zusammen und greifen andere Länder an, mit denen sie nicht zufrieden sind, weil sie nicht mehr genügend Steuern bezahlen. Kurzum, da tobt ein Riesenkampf, und es wird leider sehr konkret beschrieben in der Bibel, dass der Kampf mit Blutvergießen einhergeht und mit Expansion und Unzufriedenheit. Erinnert uns ja heute auch an Palästina und Putin, PP, zwei Übeltäter, Palästina, Putin, passt ja auch gut zusammen. Und plötzlich wird Abraham involviert. Wir haben es noch Abraham und wird dann später Abraham genannt. Und ich lese vor, in Vers 13, vorher noch Vers 12, auch Lot nahmen sie, die vier Nationen, die den Krieg anzetteln, auch Lot nahmen sie mitsamt seiner Habe, den Brudersohn Abrahams, Brudersohn heißt jetzt Neffe Abrahams, und gingen davon, der war ja in Sodom, Sodom war eine Stadt, die belagert wurde, ansässig. Und dann in Vers 13, ein Entronnener kam und meldete es Abraham, damals hieß er ja noch Abraham, dem Hebräer, für ihre Prüfungen. Ein Entronnener kam und meldete es Abraham dem Hebräer, der wohnte an den Steineichen Mamres des Amorites. Steineichen ist nicht weit von Bethel und Hebron, den großen Ansässigkeitsort des Abraham, des Bruders von Eschkol und Bruders von Anna, die waren Abrahams Bundesbrüder. Bube sagt sogar Bundesmeister, geht auch. Kurzum, ein Entronnener kam und meldete es Abraham dem Hebräer. 14,13. Abraham wird hier zum ersten Mal nicht Jude. Und nicht Israelit genannt, sondern der Hebräer. Warum wird er so genannt? Ich will es Ihnen kurz erklären, damit wir nicht zu viel Zeit investieren. Abraham ist hier ein Grenzüberwinder. Und zwar nicht nur in materieller Hinsicht, sondern in spiritueller Hinsicht. Abraham wird von Gott, respektive den Tradenten der Bibel, genannt ein Mann, ein Abraham. Abraham heißt ja, mein Vater ist erhaben, der Grenzen überschritt. Denn Sie wissen ja, er kam ja aus Mesopotamien, einem fruchtbaren Zweistromland in Chaldea. Gott weist ihm ja in Kapitel 12 an, verlasse deine Heimat, geh in die neue Heimat, die ich dir anweise, nämlich nach Kanaan. Und dort wirst du ein großes Volk werden, nämlich das Volk der Hebräer, das Volk der Juden. Und mittendrin hier in dieser Schlacht, die noch gar nichts zu tun hat mit der Entwicklung des jüdischen Volkes, überhaupt nicht, wir sind noch gar nicht so weit, steht, dass ein Entronnener, sprich ein Entronnener dieses Kampfes, der vier gegen die fünf, jemand, der um sein Leben kämpft, weil die fünf ihn vernichten wollen. Dieser Entronnener kommt zu Abraham und teilt Abraham mit, hör zu, dein Verwandter. Er hat ja noch keine eigenen Söhne. Abraham hatte nur einen Brudersohn, wie Buber ihn nennt, nämlich einen Neffen namens Lot. Und dieser Lot wird gefangen genommen von den vier Völkern und ist in Lebensgefahr. Und sagt ihm, hör zu, der ist gefangen, du musst nun etwas tun. Er teilt ihm das Bruders mit, die waren und sagt ihm, dass er gefangen ist. Und auch sie nahmen Lot mit und berichtet ihm davon. Meldet es, dass sein eigener Sohnersatz, in Lebensgefahr war. Abraham setzt sich dann an, seinen Bruder zu befreien und geht in den Kampf gegen die vier Könige, um seinen Brudersohn, wie es heißt, zu befreien. Er wird hier gewürdigt mit einem Titel, der sehr edel ist, nämlich der Grenzüberschreiter. Erstens, weil er bekannt war schon im Lande Kanaan als ein Mann, der aus der anderen Welt kam, vom anderen Ufer, in Anführungszeichen, aber vom anderen Ufer, weil er vom anderen Ufer von Euphrat und Tigris war. Er kam nämlich aus dem Zweistromland Mesopotamien und ging weg nach Kanaan, weil Gott es ihm auftrug. Zum anderen ist Abraham zugleich ein Mentalitätsüberwinder, weil er bekannt dafür war, den einen Gott Zebaoth anzubeten. Und das ist das weitere Mysterium des Judeseins. Wir Juden sind deshalb anders, weil wir einen anderen Gottesbegriff haben und weil wir einen anderen Zugang zu Gott haben. Das macht uns anders. Da sind wir schon mal im ganz tiefen Fundament des Judentums. Wir sind nicht nur die ewig Danksagenden, sondern wir sind das Volk, das anders ist, das Grenzen seiner Zeit, insbesondere mentale Grenzen, überwindet und gegen die Geläufigkeit der jeweiligen Zeit einen unsichtbaren Gott anbetet, nämlich den Gott Zebaoth. Das war damals schon offensichtlich den Menschen sehr bekannt. Abraham, wie gesagt, steht ja in Kapitel 14 erst am Anfang seines riesigen Epos, nämlich dem Vater des jüdischen Volkes zu werden. Und dennoch wissen die Menschen, die ihn kennen, in Kanaan, dieser Mann ist anders, notieren Sie es. Der ist anders. In Hessen sagt man, wo ich lang gelebt habe, der ist anders, Herr. Ich habe lange Zeit in Hessen gelebt. Der ist anders, Herr. Der ist anders. Warum ist er anders? Weil er an einen anderen Gott glaubt, als die geläufigen Menschen es damals tun, nämlich Götzen anzubeten. Und das war damals eine ganz große Wasserscheide, nämlich welches Verhältnis hast du zu deinem Gott? Sie wissen, es gab ja damals dort jede Menge Götzen, Baal und Astarte und Chemosh und Milkom. Jeder betete die verrücktesten Götter an im Vorderen Orient. Gibt es tausende von Ausgrabungen, meine Frau. Ich sehe derzeit auch viele Ausgrabungen, in welcher Rim, in denen Götter angebetet wurden, in denen Tiere angebetet wurden, in denen Pflanzen angebetet wurden. Fragen Sie nicht, was hier los war im ersten, zweiten Jahrhundert und natürlich im dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, als Abraham lebte. Und das, was Menschen definierte, kennzeichnete, war der Glaube an bestimmte Götter und der Glaube, der uns Juden kennzeichnet, der uns Hebräer kennzeichnet, nämlich der Glaube, der bedingungslose Glaube an den unsichtbaren Gott Zebaoth. Und jetzt sind wir schon ganz tief im Eingemachten, wenn Sie es bitte notieren. Wir Juden glauben von der ersten Stunde unserer Existenz durch Abraham, Isaak, Jakob und Josef an einen transzendenten, unsichtbaren, unberührbaren Gott. Wir notieren. Wir glauben an einen transzendenten, Claudia, du kannst das kurz, wenn du so willst, aufschreiben. Wir Juden glauben an einen transzendenten heißt auch überschreiten, das ist lateinisch. Transzendere heißt auch überschreiten, das ist das gleiche Wort wie Hebräer übrigens, für Lateiner unter uns. Ich wiederhole, das lateinische Wort transzendieren, transzendere, Transzendenz, transzendieren, transzere, Transzendenz, hat in Wurzel auch überschreiten, das materielle überschreiten, in eine Dimension gehen, die weit über die Immanenz, über die Irdischkeit, über die Materialität hinausgeht. Wir Juden, notieren wir, glauben mit dem felsenfesten Zug unserer Seele an einen unsichtbaren, ewig existierenden Gott. Das hat Abraham schon gekennzeichnet, bevor er überhaupt an ein jüdisches Volk dachte. Wird er genannt, du bist ein Hebräer. Das sagt uns ja Kapitel 14, 13. Man weiß noch nicht viel über ihn, über Abraham, der in Kanaan ja ankam mit seiner älteren Frau. Beide waren schon ältere Menschen. Aber eins wusste man, liebe Freunde und Freundinnen europaweit, die beiden sind anders. Warum? Weil sie einen anderen Gott anbeten, als wir, die Mesopotamier und die Kananäer es tun. Sie wissen, wie gesagt, es gab dort jede Menge Götzendienst. Jeden Tag wurde irgendwas Neues angebetet. Kühe, Tiere, Schlangen, tote Körperteile, Menschen, Affen, Fantasiegebilde ohnegleichen. Sie finden hier so viel Archäologie heute in Israel. Immer wieder finden Sie Wände, in denen die verrücktesten Bilder von Gottheiten gemalt wurden, die angebetet wurden. Von toten Schlangen bis, sich vermehrenden Elefanten. Alles wurde angebetet. Nur eins nicht. Der Gott Zebaoth. Der eine Gott, den wir Juden der Welt schenken durften über unseren Monotheismus. Ich wiederhole. Wir Juden sind Bahnbrecher. Brückenbauer zum ewigen Gott Adonai, weil wir wieder jedwede Vernunft pro Generation kompromisslos, schreiben Sie, kompromisslos, gnadenlos, bedingungslos, kompromisslos, gnadenlos, bedingungslos den einen unsichtbaren Gott anbeten und niemand anders. Punkt. Und das verdient uns den Namen Hebräer, weil wir eben anders sind. Wir überschreiten die Grenzen der Norm, der normativen Einstellung in jeder Generation. Und darum kennzeichnet uns, und schon Abraham, der Begriff kommt häufig vor in der Bibel, der kommt nicht so häufig vor wie Israeliten, der Begriff, den ich hier gleich einführen werde. Aber er kommt genauso häufig vor wie der Begriff Juden im Ersten Testament. Der Begriff Juden, den wir vorhin erklärt, die Dankbaren, die Yehudim, und der Begriff Ivrim im Hebräischen für Hebräer, und die hebräische Sprache natürlich, kommt mindestens so häufig vor wie der Begriff Jude und kennzeichnet uns in unserem Wesen neben der Dankbarkeit, notieren wir, als Grenzüberschreiter. Wir glauben, wie die brillante Claudia Romaskis schreibt, an den transzendenten, unsichtbaren, ewig existierenden Gott. Das heißt, wir glauben an einen Gott, der bedingungslos da ist und der nicht vergegenständlich verkörpert werden kann in Gestalt einer Gazelle oder in Gestalt eines nackten Mannes, einer nackten Frau oder eines nackten Vogels. Meine Freunde, ich sehe ja hier jeden Tag Excavations. Ausgrabung hier in Beit She'arim, da gibt es ja noch mehr, indem Sie wirklich sehen, dass in der Primitive Society, das heißt in der frühen Gesellschaft der Ansässigkeit hier durch die Kananäer, als Abraham nach Israel kam, nach Kanaan, Menschen wirklich die verrücktesten Anbetungsobjekte hatten, wirklich verrückte Dinge. Tote Affen wurden angebetet, weil die Menschen keinen Bezug hatten zu einem inwendigen, in dem Fall ist der Begriff inwendig gut, ich mag den Begriff auswendig nicht, aber inwendigen ist gut. Die Menschen zur Zeit Abrahams, Isaak, Jakobs und Josefs hatten keinen Bezug zu einem inwendigen, zu einem intrinsischen Gott, der in dir, in deinem Herzen Heimat findet und der Schöpfer aller Äußerlichkeiten ist. Wir wissen heute in der Forschung, dass die Menschen die Äußerlichkeiten des Lebens, tote Hunde und lebende Katzen, für Götter hielten, anstatt sich bewusst zu machen, und das war ja die Mission des Judentums durch die vier genannten Männer und durch Juden in allen Generationen, den Urheber von toten Katzen und lebenden Hunden oder umgekehrt anzubeten. Und wir Juden haben uns, bis auf leider Rückfälle, die es in unserer Geschichte gab, immer entschieden, notieren wir, den Urheber, den Schöpfer, den Verursacher, Urheber, Schöpfer, Verursacher der Schöpfung anzubeten, nämlich Gott Zebaoth. Nämlich immer den Gott Zebaoth, den Gott Adonai, den Urheber der gesamten Schöpfung. Und dieser Urheber ist Abraham schon erschienen in Genesis 12 mit seiner riesigen Offenbarung. Geh aus deinem Land, aus deiner Vaterschaft, aus deiner Heimat in das Land, das ich dir zeigen werde. Diese Berufung, dem einen Gott zu dienen, kennzeichnet uns Juden. Der bedingungslose Glaube, der bedingungslose Vertrauen in diesen einen unsichtbaren Gott, der sich manifestiert durch das Innerliche, ohne sich zu veräußerlichen durch bestimmte Kultgegenstände, durch bestimmte Kultobjekte. Das ist der zweite Begriff, Hebräer. Jetzt will ich ihn noch, und wie gesagt, Hebräer kommt einige Male vor. Jonas spricht von sich ein Hebräer. Dr. Jens sprach es vorne an. In der Geschichte des Exodus, der Kinder Israels in Ägypten, werden die Kinder Israels oft Hebräer genannt. Josef wird Hebräer genannt, der andere, der Grenzüberschreiter. Das heißt, immer in Situationen, in denen wir Juden kontrastiert werden zu einem Volk, in dessen Mitte wir bedingt durch ein Exil, bedingt durch göttliche Führungen ankommen, werden wir Hebräer genannt. Josef zum Beispiel in Genesis 39 wird genannt der Hebräer, weil er anders ist, weil er eben nicht den ägyptischen Kult anbetet. Später in Exodus 3 und 4 werden wir Juden auch die Hebräer benannt, weil wir uns nicht fügen dem ägyptischen Kult, sondern immer an unserem Gott Zebaoth, dem Gott der Väter und Mütter, der unsichtbar ist, der nicht in Gegenstand eines Frosches oder einer Schlange oder einer toten Katze repräsentiert werden kann, anhangen. Das kennzeichnet uns. Jona, im Buch Jona wird auch ein Hebräer genannt, weil er den Götzendienst, den Götzenglauben der Matrosen auf seinem kleinen Schiff nicht teilt, sondern den Schöpfer allen Geschehens anbetet. Hebräer. Ganz kurz, warum sagen wir nicht die israelische Sprache? Nochmal das, was ich vorhin ansprach. Wir sprechen schon seit frühester Zeit vom Lande Israel. Lande Israel ist heute der Begriff für alle drei Regionen. Ich nannte sie vorhin schon, nämlich Galiläa, Samarien und Judäa seit 1948. Und schon vorher wird das Land Israel, früher Kanaan, Israel genannt. Und den Begriff werden wir noch kennen, Israel. Man spricht vom Lande Israel. Zur Zeit der Bibel gab es das Nordreich Israel und, wie vorhin erwähnt, das Südreich Judäa. Das waren zwei getrennte Teile. Mit dem Sturz des Nordreiches 722, 729 vor, gibt es nur noch das Südreich Judäa mit dem Stamm Juda, Benjamin und Simeon. Die letzteren sind zwei kleine Stämme, die unter der Fügung, unter der Leitung, unter der Autorität des Stammes Juda existieren. Und mit der Vertreibung im Jahre 587 vor und der endgültigen Vertreibung von uns Juden im Jahre 70 nach, sind wir die Israeliten, werde ich noch klären. Und dementsprechend wurde das Land Israel 1948 zum Gründungszeitpunkt unseres Landes, mein Land, ich bin Israeli und Deutscher, Land Israel genannt. Israel aufgrund der uralten Bezeichnung, die dem Nordreich innewohnte und aufgrund der uralten Transformation des Jakob in den Israel, in der Nacht des Kampfes am Jabok. In Genesis 32 werde ich noch ansprechen. Aber wir halten fest, wenn wir vom Lande der Juden sprechen, nicht nur seit 14. Mai 48, auch schon vorher, wird in den Gebeten von uns Juden Israel als Kollektivbegriff für das jüdische Volk und für dessen Land bezeichnet. Sie wissen, wir sind ja entheimatet seit im Jahre 70. Nachher haben wir keine Heimat mehr, weil wir ja vertrieben wurden durch die Römer. Und dennoch wird in der Liturgie des Judentums Israel als Kollektivbegriff für die Juden bezeichnet. Nicht mehr die Juden und nicht mehr die Hebräer. Wenn Sie das bitte notieren. Die Juden werden mit dem Exil 70 nach nicht mehr als Juden in unserer Selbstbezeichnung, nicht mehr als Juden bezeichnet und nicht mehr als Hebräer, sondern wir bezeichnen uns selbst in der langen Tradition der Liturgie, die wir nächstes Mal besprechen wollen, aufgrund meiner Aufzeichnung, die ich Ihnen geschickt habe, als Bnei Israel, die Kinder Israels, Oder am Israel. Am Israel kann Claudia einzeichnen, wenn sie möchte. Am ist das Volk. Auf den deutschen Buchstaben. Am Israel oder Bnei, Söhne Israel. Lefis Israel, Lefis Israel. Für unsere Freunde in Aix-en-Provence. Oder the children of Israel. The children, the sons and daughters of Israel. Für unsere Freunde in Amerika. The sons and daughters of Israel ist die Selbstbezeichnung von uns Juden. Nochmal, warum? Weil für uns, und das werde ich gleich ausführen als Erklärung des dritten Begriffs, der Terminus Israel, den ich gleich definieren werde, zu einem neuen Selbstverständnis von uns Juden führte. Wie kein anderer Begriff im Gegensatz zu Hebräer und im Gegensatz zu Juden, ist der Begriff Bnei Israel, Lefise Lefi Israel, der Begriff, der uns Juden kennzeichnet, wie Frau Rommerskirchen richtig eingeblendet hat. Oder Am Israel, das Volk Israel. Das ist ein Begriff, der uns am stärksten im Laufe der Geschichte terminologisch definiert. Nicht in unserem Wesen, aber in unserer Terminologie, die wir Juden in Bezug auf uns selbst benutzen und in Bezug auf die Termini, die die Welt uns zuordnete. Das ist ein Israelit. Sie wissen ja, ich werde gleich auch den Unterschied zwischen Israeli und Israelit klären. Die jüdischen Gemeinden in der Diaspora seit dem Jahre 70 nach lebten ja verstreut in der Diaspora. Diaspora ist ja Verstreuung. Und vielmals nannten sich jüdische Gemeinden nicht so wie heute in Deutschland üblich seit dem Holocaust. Jüdische Gemeinde Bad Brückenau oder jüdische Gemeinde Düsseldorf, wo meine brillante Schülerin zu Hause ist, Frau Claudia Rommerskirchen. Oder jüdische Gemeinde Bonn am Rhein, wo meine brillanten Freunde Albert und Jens regelmäßig beten in Bonn am Rhein. Sondern sie nannten sich israelitische Kultusgemeinde, ICZ. Israelitische Kultusgemeinde, Kultuszentrum oder Kultusgemeinde. Heute noch gibt es Gemeinden weltweit, in Wien und in Zürich, die sich ICZ nennen, israelitisches Kultuszentrum. Wien, Paris, New York. La Communauté Israélite de Paris. La Communauté Israélite de Genève. La Communauté Israélite de Lausanne. Liebe Weltsprache. Und darf sie durch Gottes Gnade auch perfekt beherrschen. Das heißt, unsere Selbstbezeichnung, sowohl in Bezug auf unsere Gebete, liebe Freunde und Freundinnen, als auch unser Selbstverständnis als organisierte Gruppe in der Gemeinschaft von Paris und Lyon und auch Deutschland, war israelitisch. Und ich will noch erklären, was das Wort israelitisch bedeutet, warum es sich so verständlich hat. Aber vorab will ich noch kurz erklären, was ich entschulde. Warum sagen wir, wir Juden leben in Israel und sprechen die hebräische Sprache. Da haben sie nämlich das Terzett, das Trio. Wir haben da alle drei Termini. Wir Juden leben in Israel, im Lande Israel seit 14. Mai 1948 und sprechen nicht jüdisch und nicht israelisch, sondern hebräisch. Da haben sie alle drei Begriffe. Ich sage es mal auf Hebräisch, in der Sprache Jesu und in der Sprache der Bibel. Anachnu ha-Yehudim garim bimdinat Israel umedabrim ivrit. So sagt man es im perfekten Hebräisch. Auch schon im Mittelalter, sprich seit 70 nach. Anachnu ha-Yehudim garim bimedinat Israel, schon vor der Staatsgründung, wenn jemand dort lebte, garim bimedinat Israel oder be'eretz Israel und mit der Brimivrit. Die Juden leben im Lande Israel, schon vor der Gründung, als Juden das Land, das noch unter ottomanischem Reich stand, unter den Osmanen, sagten sie, wir leben in Israel, im biblischen Israel und sprechen die hebräische Sprache. Warum sagt man nicht die israelische Sprache? Weil die hebräische Sprache in ihrem Innersten eine Grenzüberschreitung mit sich bringt. Die rabbinische Tradition, die das Wort Hebräisch prägte für die Sprache, wusste, dass die hebräische Sprache, und meine Schülerin Frau Rommerskirchen lernt ja wie verrückt bei mir Hebräisch und liebt die hebräische Sprache. Das ist ein Reichtum. Wir haben ja Einzelunterricht miteinander. Es gibt auch anderen Damen und Herren Einzelunterricht, aber sie ist, wie gesagt, die Blüte meiner Schüler und Schülerinnen. Und ich darf hier in jedem Einzelunterricht erklären, wie die hebräische Sprache eine Faszination enthält, die keine Weltsprache, die ich beherrsche und auch keine andere, von denen ich natürlich Bescheid weiß, enthält. Und dieses Grenzüberschreitende der hebräischen Sprache hat dazu geführt, dass man die hebräische Sprache hebräisch nennt und nicht israelisch und nicht jüdisch. Sie sprechen nicht jüdisch, sondern sie sprechen hebräisch. Adam Medaber Ivrit heißt es, man spricht hebräisch. Zur Zeit der Bibel gibt es einmal im Buch der Könige das Wort judäisch. Man sprach da noch nicht hebräisch, man sprach judäisch. Das war die Sprache des Stammes Juda, wissen wir aus dem zweiten Buch der Könige. Da sprach man judäisch, aber das ist ein ganz, ganz seltener Begriff. Spätestens zu talmudischer Zeit, ab dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrichtung, bürgerte es sich ein, nachdem die Sprache ja immer mehr Lebendigkeit bekommt und immer mehr die Landessprache in Anführungszeichen in den großen babylonischen Gemeinden wird und in der Gemeinschaft Israels, die noch existieren durfte bis 70 nach und bis 135 nach, im Zeitpunkt des letzten Aufstands der Juden in Grimma, breitet sich ja Hebräisch immer mehr aus. Auch zur Zeit Jesu wird ja Hebräisch, wie mein Vater es nannte, die Lingua Sacra, die heilige Sprache, in der die Juden beteten, ihre Gebete entwickelten und miteinander gebildete Gespräche führten, wie Jesus mit den Pharisäern und Sadduzäern und Essenern. Diese gebildete Sprache war die Hebräische, weil es in sich etwas Grenzüberschreitendes enthält, wodurch die Rabbiner, die diesen Begriff hebräische Sprache prägten, davon ausgehen, wir wollen sie mit dem bezeichnen, was sie im Innersten am stärksten ausmacht. Im Innersten am stärksten ausmacht, nämlich dieses Hinübergehende, dieses Grenzüberschreitende, dieses aus dem Diesseits ins Jenseits Führende. Und mein großer Lehrer, auch der Lehrer meiner Gattin Deborah, ist Friedrich Weinreb. Friedrich Weinreb war ein ganz großer Meister der hebräischen Sprache. Ich liebe seine Bücher. Und in seinem großen Epos, seinem Magnum Opus namens Schöpfung im Wort, schreibt er schon vor 40 Jahren, ist er schon lange im Himmel, schreibt er in seinem Wort, die hebräische Sprache ist eine Sprache der Transzendenz. Die hebräische Sprache ist eine Sprache der Transzendenz. Sie ist eine Sprache, die hinausgeht über alles, was wir kennen, über alles Irdische, was wir kennen, und führt in das Geheimnisvolle Gottes hinein. Und weil dem so ist, und er hat sein Lebenswerk, dieser große Mystiker, dem Grenzüberschreitenden des Hebräischen gewidmet, weil die hebräische Sprache so etwas Grenzüberschreitendes enthält, hat er herausgearbeitet, welcher Schatz, sprich welche Schätze der hebräischen Sprache innewohnen, wenn man die hebräische Sprache richtig beherrscht und ihre Tiefe, ihre Faszination, ihre Hinweiskraft auf etwas Geheimnisvolles, auf etwas Transzendentes zu erkunden versteht. Das haben vorher schon große Meister gekonnt. Er hat es radikalisiert, aber ein großer Meister, ein Sprachwissenschaftler ohnegleichen, der viele Werke hinterließ, unter anderem Schöpfung im Wort im Taurus Verlag in Zürich. Und da arbeitet er auf 500 Seiten meisterhaft Kunstwerke der hebräischen Sprache heraus, die er aus der Bibel nimmt und mit seiner Tiefe ausleuchtet. Kurzum, die hebräische Sprache, wenn Sie notieren, wörtlich ist die grenzüberschreitende Sprache, weil sie die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits wie keine andere Sprache dieser Welt überschreitet. Und wenn Sie wirklich Hebräisch lernen, nicht nur bei mir, sondern im Internet oder in Fakultäten, mal in einem Sabbatjahr in Israel, werden Sie merken, dass die hebräische Sprache, wenn Sie sie perfekt lernen, Dr. Jens kann sehr gut Hebräisch und wie gesagt, meine Schülerin Frau Rommerskirchen lernt ja mit mir perfekt Hebräisch, Gebet durch Gebete und durch Exegese, die wir miteinander betreiben. Erkennen Sie, was für eine Jenseitigkeit neben der Diesseitigkeit die hebräische Sprache vermittelt. Die hebräische Sprache hat eine Heiligkeit, eine Grenzüberschreitendheit, die ohnegleichen ist. Und das hat die Väter dieses Begriffs Hebräisch dazu veranlasst, zu sagen, ich spreche Hebräisch und nicht ich spreche Israelisch und ich spreche Jüdisch, sondern ich spreche Hebräisch. Und ich beherrsche die hebräische Sprache. Im Hebräischen sagt man Ivri, Ivrit. Das im Deutschen sagt man Hebräisch, im Hebräischen Ivrit. Und das ist die Sprache dieses Grenzüberschreitens. Abraham, der ja seinerseits ebenfalls Grenzen überschritt durch seinen Glauben an den transzendenten Gott, der alles irdisch-materiell-Vergängliche überschreitet. Das zum Thema Hebräisch. Und wie gesagt, wir leben im Lande Israel. Und wir sind Juden. Das heißt, das, was uns im Kollektiven und auch im Individuellen kennzeichnet, unser Wesen als Menschen, das bleibt dabei, sind Juden. Wir sind Juden, wir sind die Dankbaren und sprechen die Sprache der Grenzüberschreitung, können Sie notieren. Wir sprechen die Sprache der Grenzüberschreitung, indem wir Hebräisch sprechen. Und jetzt kommt etwas ganz Gewaltiges für Sie, und zwar der Begriff Israel, beziehungsweise Israel. Und da wüsste ich gern von Ihnen, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wo in der Bibel kommt zum ersten Mal das Wort Israel vor? Ich habe es ja schon angesprochen, aber mal sehen, wer aufgepasst hat, wer nicht aufgepasst hat. Natürlich auch im ersten Buch Mose übrigens. In alle drei Begriffe Hebräer, Israelit und Israel plus Jude, das heißt, Jude wird nur angedeutet, aber Jude kommt später, spielt später vor. Aber wird schon angedeutet durch die Mutter, haben wir ja gesagt, durch die Mutter Lea, die ja sagt, ich bin dankbar, denn ich habe einen Sohn geboren. Das heißt, streng genommen werden alle drei Begriffe im Genesis erwähnt. Und Herr Albert, Dr. H.C. Albert sagt zu Recht, 1. Mose 32. Sie notieren Genesis 32, Frau Rommerskirchen, schreibt das gerade auf, 1. Mose 32, das ist die Nacht des Kampfes am Jabok. Die Nacht des Kampfes Jakobs am Jabok. Und Sie wissen ja, das haben wir vorhin schon angesprochen, Jakob flieht ja vor seinem Bruder Esau, nach Aramäerflur, das ist heute Mesopotamien, Irak, und muss sich bei seinem, haben wir vorhin schon erwähnt, bei seinem Bruder, bei seinem Onkel verdingen und muss bei ihm insgesamt 20 Jahre harte Arbeit leisten. Er ist ja auf der Flucht vor seinem ihn morden wollenden Bruder Esau, heiratet dort, wie gesagt, seine beiden Frauen, die Töchter des Laban plus den Zofen, und bekommt insgesamt, sprich zeugt, 12 Söhne und eine Tochter Dinah. Und es kommt zum Abschied. Gott sagt ihm ja nach 20 Jahren, du musst zurückgehen in das Land deiner Väter. Das ist nicht ewig gedacht, Laban. Du gehst von Laban raus und gehst hinaus in der, zurück, hinaus, beziehungsweise zurück in das Heimatland Kanaan. Und in dieser Nacht des Übergangs passiert etwas in 32. Er bereitet sich vor am Jabbok auf die Begegnung anderen Tags mit Jakob. Und diese große Vorbereitung in der Nacht, nach 20 Jahren auf ein Wiedersehen, das ihm ja am Herzen und im Herzen liegt, denn er möchte sich ja mit dem sich mit ihm überworfen habenden Bruder versöhnen. Er spürt ja, dass jemand muss bereinigt werden. Sind ja leibliche Geschwister. Diese Sehnsucht treibt ihn und er kriegt Panik. Er schwitzt die ganze Nacht am Jabbok. Jabbok ist ein Zustrom, sprich ein Zufluss des Jordan am Grenzübergang heute zwischen Jordanien und Israel. Dort nächtigt er, trennt sich von seinem Habe, sprich baut zwei Lager auf, um sich auf das Ärgste vorzubereiten, auf den Kampf mit seinem Bruder Esau, und wird von Gott wieder erwartet in der Nacht, in der er so eine Panik hat und sich schützt und rüstet vor einem Kampf, von einem Mann, wie es heißt, überrascht. Und das haben wir hier, das lese ich Ihnen vor, in Kapitel Genesis 32. Und zwar, nachdem er, ich lese ein paar Sätze vor, wieder, ich lese gern, wie gesagt, Martin Buber vor. Ich lese ihn vor ab Vers 18. Jakob fürchtet sich. Wie gesagt, Jakob fürchtet sich in Bezug auf das Wiedersehen mit seinem Bruder und zittert vor Angst, betet zu Gott, bitte beschütze mich, ich habe solche Angst, nach 20 Jahren den mordlustigen Esau zu begegnen. Was mache ich denn, wenn er am nächsten Tag kommt? Ich habe meine 12 Söhne, ich habe meine Töchter, ich habe viel Vieh, ich habe viel Vermögen. Was mache ich nur, wenn er mich kurz und klein schlagen will? Er zittert förmlich vor Angst. Und ich lese vor in 32, 8, da steht, Jakob fürchtete sich sehr, ihm wurde bang, er teilte das Volk, das mit ihm war, und Kleinvieh und Rind und Kamele zu zwei Lagern und sprach, kommt Esau ans eine Lager und schlägt es, bleibt dem restenden Lager einen drinnen. Dann sprach Jakob, und jetzt spricht er zu Gott, Gott meines Vaters, Abraham, Gott meines Vaters, Yitzchak, du, der zu mir sprach, kehre zu deinem Land und deiner Verwandtschaft, ich will dir Güte erweisen. Zu klein bin ich zu all den Gnaden und all der Treue, die du an deinen Knechten tatest, mit meinem Stab, ja, überschritt ich diesen Jordan und jetzt nach 20 Jahren bin ich zu zwei Lagern geworden. Oh, rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus Esaus Hand, denn ich bin in Furcht vor ihm, dass er kommt und mich schlägt, Mutter über Kinder. Dann mache ich einen kurzen Sprung und dann passiert's. Moment, dann passiert's. Warten Sie kurz. Er bereitet sich, wie gesagt, vor und trennt die Familie, damit sie in zwei Lagern sind und Esau nur ein Lager schlägt und nicht beide. Beide Lager vernichtet, dann mache ich einen Sprung zu Vers 25. Jakob, nachdem er alle Vorbereitungen unternommen hat für den potenziellen Krieg mit seinem Bruder Esau, in 32, 25 steht Jakob, im Hebräischen heißt er wirklich Jakob, gibt Buber sehr schön wieder im Original, Jakob blieb allein zurück, ein Mann rang mit ihm, bis das Morgengrauen aufzog. Als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an seine Hüftpfanne und Jakobs Hüftpfanne verrenkte sich, wie er mit ihm rang. Dann sprach er, entlasse mich, denn das Morgengrauen ist aufgezogen. Er aber sprach, der Mann, ich entlasse dich nicht, du habest mich denn gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name, streng genommen? Und er sprach, Jakob. Und dann kommt der große Satz in Vers 29. Da sprach er nicht, Jakob werde für dein Name gesprochen, sondern Israel, Fechter, Kämpfer Gottes, denn du fechst, du kämpfst mit Gottheit und mit Menschheit und übermagst. Noch einmal. Dein Name werde nicht mehr Jakob gesprochen, sondern Israel. Strenger heißt das Israel, wenn Sie es notieren wollen. Wir Juden sprechen von Israel, nicht von Israel. Israel. Wir sagen, ich bin ein Israeli, beziehungsweise das Volk Israel, nicht das Volk Israel. Das ist Deutsch. Strenger im Hebräischen Israel. Frau Romers Kirchen schreibt das gerade an. Israel mit J wie Joachim. Also, er sagt, ich bin Israel und du hast mit Gott und Menschheit gefochten und du hast gewonnen. Und dann fragte Jakob, er sprach, vermelde mir doch deinen Namen, fragte der Mann. Und er sagt, warum fragst du mich nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort, der Mann, der unbekannte Mann. Jakob rief den Namen des Ortes Peniel, Gottes Antlitz. Ich habe Gott gesehen, Antlitz zu Antlitz, und meine Seele ist errettet. Die Sonne, und jetzt geht's weiter, die Sonne strahlte ihm auf, als er an Peniel, das ist ein Ort eben am Grenzübergang Jordan in Israel, vorüber war, er aber hinkte an seiner Hüfte. Darum essen, und jetzt kommt was Schönes in 33, darum essen, Frau Rommers-Kirchner hat es geschrieben, und jetzt kommt der Kollektivbegriff, darum essen die Söhne Israels, Söhne ist natürlich Söhne und Töchter, bis auf den heutigen Tag die Spannader nicht, die auf der Hüftpfanne liegt, denn an Jakobs Hüftpfanne an der Spannader hat er der Mann gerührt. Sie notieren, Vers 33 in Kapitel 32, darum essen, und hier kommt der allererste Begriff für unser Kollektiv vor, die Söhne Israels, Bnei Israel, Lefisse Lefi Israel. Natürlich, Söhne impliziert immer Töchter, das wissen Sie. Im Hebräischen ist das Maskulinum immer die Doppel- oder Dualform für Mann und Frau. Und darum steht, darum essen die Söhne Israels bis auf diesen Tag die Spannader nicht. Israel heißt wirklich der Kämpfer Gottes. Sie notieren, damit wir das klären. Yisra heißt kämpfen, fechten, streiten. Kämpfen, fechten, streiten. Durchaus auch körperlich, nicht nur mental. Und El ist Gott, eine der frühesten Bezeichnungen für den Gott, für den unsichtbaren, transzendenten Gott. Und Israel bedeutet der Kämpfer Gottes. Das heißt, wir Juden sind Kämpfer für Gott, kann aber auch von der anderen Richtung kommen. Nämlich Gott ist unser Kämpfer. Die Etymologie, das heißt, die Sprachwurzel lässt beides zunotieren. Israel, wie gesagt, Israel streng im Übrigen, nicht Israel. Israel bedeutet der Kämpfer Gottes, wir Juden als bestellte Kämpfer Gottes. Und Gott selbst ist unser Kämpfer, denn Gott kämpft mit uns in der Nacht, damals am Jabok, und erringt mit uns einen Sieg. In jener Nacht wird Jakob umgewandelt, verwandelt in Israel. Jakob ist allein, er zittert vor Panik, und da kommt ein Mann, laut jüdischer Tradition war das ein Engel in Mannesgestalt, ein Bote Gottes, der ihm seine männliche Kraft gab, an der es ja noch bei ihm haperte, weil er noch so sehr muttergebunden war, nämlich an Rebekka. Dieser Mann als Engel, als Mann, als Repräsentant eines manneskräftigen Wesens, hinter dem ein Engel steht, kämpft mit ihm körperlich, verrenkt in die Hüfte, eine Spannader an der Hüfte und benennt ihn neu, du bist ein Kämpfer, den du hast, obwohl du ja von mir Mann Gottes, die Verletzung bekommen hast an der Hüfteader, übermocht, du hast den Sieg errungen und darum gibt ihm im Auftrag Gottes dieser Engel Gottes, dieser Bote Gottes, der damit, ab heute wirst du Israel heißen, denn dieser Kampf wird eine Wende in deinem Leben bedeuten. Du bist der Kämpfer, der Fechter, der Streiter Gottes. Seitdem heißen wir, und Vers 32 sagt das auch, in der Verallgemeinerung, darum essen die Söhne, das ist so eine der frühesten Vorschriften der Halacha, der jüdischen Norm, der Alltagsnorm geworden. Wir Juden dürfen diese besondere Spannader, die ein Metzger, ein Schlechter, in Klammern Schlechter des Judentums kennt, nicht essen. Wenn ich hier koscheres Fleisch mit Deborah einkaufen will, respektive wenn andere Juden koscheres Fleisch in Israel kaufen, natürlich Fleisch von Säugetier, nicht von Geflügel, muss es zertifiziert sein, dass dieser Teil, eine bestimmte Spannader, ein bestimmter Hüftbereich in der sogenannten Hüftpfanne des Tieres, der Kuh, nicht in der Kuh, sprich in dem Fleisch, übrig bleibt. Das muss ein jüdischer Schächter bis auf heute, seit über 4000 Jahren berücksichtigen. Das kennzeichnet unter anderem koscheres Fleisch. Wissen sehr wenige Christen. Viele Christen denken, es muss nur das Fleisch ausgeblutet sein. Das ist nur ein kleiner Prozentsatz dessen, was für mich und meine Frau und alle Juden koscher ausmacht. Das sind eine Fülle von Details enthalten. Unter anderem, wie es hier schon an sehr früher Stelle heißt, noch bevor die Koscher-Vorschriften des Judentums eingeführt werden, liebe Freunde und Freundinnen, noch bevor die Koscher-Vorschrift des Judentums später in Levitikus 11 und Deuteronomium 14 genauestens eingeführt werden, welche Tiere ich essen darf und welche nicht, wird hier nach dieser Nacht am Jabok, an der Nacht des Kampfes, ganz klar postuliert, darum essen die Söhne, sprich die Töchter, Söhne und Töchter, alle Juden, die Kinder Israels, des neuen Jakob, der umbenannt wurde, unter keinen Umständen, Dr. Jens, unter keinen Umständen die sogenannte Spannader, eine bestimmte Ausprägung der Hüftader bei jedem Säugetier in Erinnerung, denn es steht da, denn an Jakobs Hüftpfanne an der Spannader hat er der Engel geschlagen, sodass er nachher als ein Hinkender aus diesem Kampf herausging. Das muss jeder jüdische Metzger kennen. Unverändert ist das für uns Juden gegeben. Das heißt, sie können, und nur damit sie die Radikalität wissen, sie können nicht davon ausgehen, wenn ein Säugetier, ein saftiger Rinderbraten, den ich hier essen darf, weil alles koscher ist, ich kann nicht sagen, ich kaufe bei Halal, was mich viele Menschen fragen, ich kaufe bei Halal bei Moslem next door, in Deutschland oder hier in Israel, bei Haifa, ich kaufe bei ihm Halal, denn der hat ja sein Fleisch ausgeblutet, hat mich neulich eine Schülerin gefragt, Herr Dr. Lapide, ich kann Ihnen sagen, Sie kaufen beim Halal, beim Araber Fleisch, da blutet das Fleisch aus. Das reicht nicht. Denn der Mensch, der Moslem, mein moslemischer Nachbar, ist nicht gehalten, weil er kein Sohn Israels ist, die Spannader abzutrennen. Und wenn die Spannader sich in diesem knackigen Braten, Rindersteak, den ich hier essen darf, noch befindet, ist der gesamte Braten unten durchgestorben für mich als Juden. Ich habe die jüdischen Speisevorschriften verletzt, wenn ich ein Tier esse, ein Rindtier, dass noch die Spannader nach der Schlachtung in sich enthält. Wenn diese Spannader nicht entfernt ist und noch dazu der Segen, der darüber gesprochen werden muss, das hat sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt, ein jüdischer Metzger, ein jüdischer Schächter, damit Sie das Bild bekommen, muss bei der Entfernung nach dem Töten des Rindtieres einen besonderen, seit 2000 Jahren tradierten Dank sagen, wir sind ja bei dem Dank sagen, sprechen über die Entfernung der Hüftpfanne-Spannader. Das wird ja nicht einfach rausgeschnitten und in irgendeinen Abfall geworfen, sondern das ist ja ein ritueller Vorgang, liebe Freunde und Freundinnen, des jüdisch-christlichen Gesprächs. Und dieser jüdische Metzger muss diesen perfekten Segen, der seit 2000 Jahren, seit der Entstehung des Talmud bekannt ist, natürlich auswendig können. Den kenne ich nicht, den finde ich natürlich, weil ich ja kein Metzger bin, aber ein Metzger muss diesen Satz, erstens muss er sauber chirurgisch, tierchirurgisch, diese Spannader komplett entfernen, komplett. An der bestimmten Stelle des Ochsen, respektive des Kälbchens und des Hammels. Das muss ja genau bei jedem Säugetier entfernt werden. In Erinnerung an diese Nacht am Jabok. Präzise entfernt werden, und es muss auch dokumentiert werden in der Prüfung. Da kommt ja ein Prüfer zu diesem Mann, der das dokumentiert. Du hast das sauber entfernt. Und darum wird dieser Mann erst dann zertifiziert als ein koscherer Metzger, wenn er sauber vor den Augen eines Gremiums diese Spannader entfernt und den Segen in makellosen Hebräisch, wie Frau Claudia Rommers-Griechen gesprochen hat. Das muss natürlich bei jedem Tier neu gemacht werden. Darum gibt es im Judentum keine Massenschlachtungen, es sei denn eben, es gibt genügend Schlechter, die bei jedem Tier, ich wiederhole, bei jedem Säugetier, bei jeder kleinen Kuh, bei jedem kleinen Kälblein, bei jedem kleinen Hammel diesen Segen sprechen. Es kann kein einziges Tier massenweise abgeschlachtet werden, denn es muss ja bei jedem individuell diese Spannader hochpräzise, nicht schlampig, herausgenommen werden. Und zwar nicht, weil wir das nicht essen wollen, sondern weil wir Juden es nicht essen dürfen. Es ist Bestandteil des jüdischen Lebens, diese Spannader, weil die Tora es eben noch vorschreibt, in Vers 35, 33, nicht zu essen. Unter keinen Umständen. Das heißt, es kann noch so viel Blut abgeflossen sein. Was mir neulich eine Dame sagte, Mensch, kauf doch bei Halal, da blutet das Tier aus für dich. Das reicht nicht. Denn der nicht-jüdische Metzger, gegen den ich ja gar nichts habe, der Imam dort, hat nicht darauf geachtet, weil es für ihn ja auch nicht relevant ist, die Spannader bei einem knackigen Beefsteak zu entfernen. Dann ist das Tier gestorben und begraben für mich, im doppelten Sinn des Wortes. Darum kann ich mein Tier, mein Rinderbraten für den Schabbat oder für eine Gelegenheit in einem Restaurant, der es ja Gott sei Dank hier in Massen gibt, im Heiligen Land, nicht essen, wenn ich nicht weiß, dass der jüdische Metzger nach dieser uralten Tradition den Segen sprach und die perfekte chirurgische Entfernung dieser Spannader durchführte. Sie können natürlich sagen, Mensch, was soll diese Kleinlichkeit? Was soll diese Kleinlichkeit? Gibt es auch manchmal Studenten, die mich fragen. Sagen Sie, Herr Dr. Lapid, warum diese Kleinlichkeit? Warum will Gott, dass wir die Spannader entfernen? Ist Gott dann zufrieden, wenn Sie so eine Pedanterie betreiben? Wie antworte ich dann? Was denken Sie, wie antworte ich einer solchen, vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade weisen Fragestellerin? Wenn sie mir sagt, auch ein Mann kann das natürlich sein, sagen Sie mal, Herr Dr. Lapid, warum müsst ihr das machen, ihr Juden? Wir haben ja schon gehört, dass ihr das Blut abfließen lasst, weil in Noah, in Genesis, im Neuen, es heißt, im Blut ist die Seele und die Seele eines Tieres darf nicht verzehrt werden mit seinem Fleisch. Das akzeptieren ja einige liebevolle Christen, die mich darin unterstützen, denn dann ist doch halt dein Tier ohne Fleisch. Warum müsst ihr, wir Juden, aber so pedantisch sein? Was hat denn Gott davon, wenn du diese blöde Spannader isst, respektive nicht isst? Antwort darauf, wer mag das? Ich habe eben was von Herrn Albert gesehen, der hat noch eine Idee. Warum steht deutlich in der Heiligen Schrift, ich fantasiere nicht, wir haben es eben gehört, in Vers 33, darum essen die Söhne Israels, die Söhne des Mannes, der ja umbenannt wurde, und die Töchter, bis auf diesen Tag, als Genesis abgefasst wurde und bis heute noch, 2022. Diese besondere Stelle nicht unter keinen Umständen. Warum? Wer hat noch eine Idee, Frau Rommers-Griechen? Magst du was sagen?
Also ich denke einfach, weil, ja, ich bin's, ja. Ich denke einfach, weil Gott das so bestimmt hat, weil das für ihn, weil das halt wichtig ist, weil das Judentum unterscheidet von allen anderen Völkern. Es geht um diese Beziehung und die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und das macht den Unterschied eben aus zwischen einem Juden und einem Christen zum Beispiel.
Genau, so, bin sofort einverstanden. Dr. Jens Litschkowski, auch ein großer Schüler von mir aus dem Rheinland, Königswinter am Rhein, hat geschrieben, Bundeszeichen. Schreiben Sie auf, Bundeszeichen bin ich bereit zu akzeptieren. Es ist vor allen Dingen ein Erinnerungsmal. Mal, M-A-L, ohne H. Sie schreiben auf, es ist ein Bundeszeichen und zugleich ein Erinnerungsmal. Nicht mal essen, M-A-H-L, sondern Mal im Sinn von Kennzeichen. Und jetzt sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Thema, das uns Juden kennzeichnet, heute unsere erste Vorlesung. Wir Juden lieben Rituale, notieren wir. Wir Juden lieben und leben Rituale, notieren wir bitte alle. Für Sie sage ich das. Jude sein ohne handfeste, fleischliche Rituale ist nicht denkbar. Noch einmal, Jude sein, ich Jude, meine Frau Jüdin, Juden hier in Israel, 7 Millionen sind wir mittlerweile, Gott sei Dank, sind ohne Rituale, die sich in kleinen Kennzeichnen bemerkbar machen, nicht denkbar. Und wenn ein Jude weiß, ich zum Beispiel, ich kann mein Steak morgen Abend nur essen in einem koscheren Lokal, das zertifiziert ist mit einer Urkunde an der Wand, auf der draufsteht, ein jüdischer Metzger, Herr Dr. Jens Litschkowski, geborener Mendelssohn, hat hier die Aufsicht über dem Lokal. Und Sie können ihn jederzeit sehen und er bescheinigt mir, dass er bei jedem Rindersteak die Spannader wegnimmt. Gidhanasche heißt das übrigens, wer Hebräisch perfekt sprechen will. Gidhanasche, müsst ihr nicht aufschreiben, das ist nur für Experten. Gidhanasche ist nicht ganz besondere, übrigens von einem Veterinärmediziner mir bestätigte, besondere Ader, ein besonderer Aderverlauf in der Hüftpfanne des Tieres, wenn die nicht entfernt wird, kann ich es nicht essen. Und wir Juden brauchen das, weil es uns erinnert an diesen Kampf am Jabok. Und ob Sie es mir abnehmen oder nicht, liebe Freunde und Freundinnen in ganz Europa, wenn ich hier ein Rindersteak kaufe, ich habe gestern für meine Frau und mich eingekauft, hier ist das Einkaufen einfach so spaßig und so unkompliziert, bis ich in Deutschland mal etwas Koscheres kaufe, vergehen Jahrhunderte. Hier kann ich um die Ecke gehen und kriege das beste Essen der Welt. Das beste, wirklich koscherste Essen auf Erden. Ich habe gestern für meine Gattin und mich feinstes Prosciutto eingekauft, eben geräucherte Rinderfiletscheiben. Verstehen Sie? Und ich schaue mir natürlich auf der Verpackung an, wer hat das zertifiziert. Da sehe ich sofort, ich kann ja Hebräisch perfekt und sehe sofort, wer das zertifiziert hat. Lange Listen hinten und weiß, ich kann es bedenkenlos kaufen. Denn ein Rabbi Jens Litschkowski, geborener Mendelssohn, berühmter Rabbi hier in Galiläa, zertifiziert, es ist definitiv nach den jüdischen Speisevorschriften hergestellt. Makellos. Anstandslos. Kurzum, ich als Jude, jetzt sage ich mir etwas ganz Tiefes für Ihre Teilnahme, ich schmecke meine jüdische Tradition auf der Zunge und im Gaumen. Ich sage es Ihnen, weil ich sie so sehr liebe, im sehr prägnanten Deutsch. Ich bin bekannt als ein brillanter Formulierer, ein brillanter Rhetoriker. Dank der Gnade Gottes kann ich messerscharf die deutsche Sprache und die französische und die englische anwenden. Ich als Jude, als Ihr Professor, schmecke Judentum auf der Zunge und im Gaumen, wenn ich koscher zertifiziertes Fleisch kaufe. Ich wiederhole für alle, ich als ihr Jude schmecke auf der Zunge und im Gaumen mein Judentum, wenn ich weiß, dass ich gestern in diesem koscheren Lebensmittelmarkt dieses zertifizierte Rindersteak Prosciutto gekauft habe und weiterhin dort natürlich noch kaufen werde, weil ich weiß, das ist eine Tradition, die auf Jakob zurückgeht. Ich schmecke, ich fühle mit meinem ganz nackten Dasein Judentum, wenn ich dieses Fleisch kaufe. Sie müssen mir das nicht glauben, ich hoffe, Sie glauben es mir. Aber ich spüre es wirklich. Es ist nicht nur ein kulinarischer Genuss. Und ich könnte kein anderes Prosciutto essen, ich der Jude und ich andere, die ich hier kenne auch, wenn es nicht koscher zertifiziert wäre. Ich brächte es nicht in meinen Gaumen hinein, geschweige denn in den Mund. Ich könnte kein verbotenes Fleisch essen, das nicht von Dr. Jens Litschkowski, geborener Mendelssohn, zertifiziert ist, oder von Dr. Halberstam, ist auch ein bekannter Jude, oder die anderen eben. Wenn ich nicht wüsste, es ist koscher, ich krieg es nicht in den Mund, geschweige denn in den Gaumen rein, ich müsste eher kotzen und brechen. Weil es bei mir so sehr in Fleisch und Blut, notieren wir, übergegangen ist, die Tradition meines jüdischen Volkes zu leben. Ich lebe, und nicht nur ich, Millionen andere auch, leben, schmecken, fühlen, spüren Judentum, wenn sie es essen und wenn sie es trinken. Und ich könnte kein Prosciutto essen, nicht mal ein Gramm, Wenn ich wüsste, es ist im Lidl oder im Aldi oder in irgendeinem nicht erlaubten Supermarkt von einem anderen Metzger in der modernen Massentierhaltung geschlachtet, ich könnte es nicht essen. Das heißt, positiv ausgedrückt, das Bewusstsein, ein jüdischer Metzger, Dr. Jens Mendelssohn zum Beispiel, oder ein neuer Rabbi, den ich hier kennengelernt habe, mit dem ich jeden Tag Talmud studiere, der heißt Dr. Rabbi Yehuda Löb Halberstadt. Wenn der mir bestätigt, hör zu, das ist garantiert der beste Prosciutto und ich habe es beaufsichtigt, dann schmecke ich mein Judesein. Judesein will erlebt werden, notieren wir. Judesein muss phänomenologisch, damit wir jetzt mal sehr hochtrabend heute arbeiten, für Ihre liebevolle Teilnahme. Judentum ist eine Religion der Phänomenologie, notieren wir bitte. Warum es gelten? Judentum ist eine Religion, ein Glaube der Phänomenologie, der Empirie, notieren wir bitte. Judentum ist ein Glaube der Phänomenologie, une religion de la phénoménologie. Es muss erlebt werden, es muss gespürt und es muss gesichtet werden. Und darum muss ich in Deutschland und auch hier, weniger hier als in Deutschland, aufpassen, dass ich mein koscheres Fleisch bekomme, weil wenn ich es esse, ich spüre, ich bin ein Jude. Judentum will empirisch erlebt werden. Durch das koschere Fleisch, durch die Trennung von Fleisch und Milch, alles, was später noch hinzukam im Judentum. Durch die Tiere, die erlaubt werden, gemäß Levitikus 11 und gemäß Deuteronomium 14, können Sie notieren. Ist Judentum eine Religion der Phänomenologie, der Phänomenologie? Judentum wird gelebt werden und erinnert werden an seine Anfänge. Und wenn ich dieses Prosciutto mit meiner Gattin esse, weiß ich, ich gehöre der Religion Abrahams, Isaak, Jakobs, der in der Nacht kämpfte, an. Das macht mich zum Juden. Das macht mich zum Israeliten und das macht mich zum Hebräer. Und das Judentum hat im Laufe von 2000 Jahren eine Fülle von Geh- und Verboten, notieren wir, entwickelt, damit wir Juden spüren, dass wir Bundespartner Gottes sind, der von uns den transzendenten Glauben abverlangt. So schließt sich der Kreis dieser drei Begriffe. Jude sein, Hebräer sein, Israelit sein. Und ich will noch ganz kurz sagen, warum ich vorhin gesagt habe, ich bin, wissen Sie, ich bin ein Israeli und ein Israelit. Die Begriffe müssen wir auch sauber voneinander trennen. Claudia, kannst du erklären, was ist der Unterschied zwischen Israelit und Israeli? Das verwechseln auch gerne viele. Frau Romerskel.
Also ein Israelit ist ein Angehöriger des jüdischen Volkes und ein Israeli ist einfach ein Staatsbürger Israels.
Claudia, perfekt.
Der Israeli muss kein Jude sein, er kann auch Christ sein oder Muslim sein. Er ist israelischer Staatsangehöriger. Punkt.
Claudia, perfekt.
Du bist Israelit und Israeli, das ist jetzt zum Beispiel der Unterschied.
Was?
Du bist Israelit und Israeli.
Hervorragend, Frau Romerskirchen. Claudia, bitte sag, dass es dir wahnsinnig viel Spaß macht mit mir als deinem Lehrer.
Oh ja, und wie?
Ja. Claudia hat es perfekt.
Wirklich eine Bereicherung und dergleichen.
Genau. Frau Romerskirchen, mit der Sie gerne noch Kontakt aufnehmen können, die Dame aus Bad Brückenau, eine Top-Schülerin, hat es genau ausgedrückt. Sie notieren bitte. Israelit, das sind wir in der deutschen Sprache natürlich, im Hebräischen wird da nicht differenziert. Aber in der deutschen Sprache spricht man von einem Israeliten, wenn man den Glaubensmenschen meint. Ich habe ja vorhin gesagt, viele deutschsprachige Gemeinden, französische in Paris, Communauté Israélite de Genève, de Paris, bezeichnet die jüdische Dimension des Judeseins mit Israelit. Das war auch eine Zeitschrift. Im fränkischen Judentum gab es eine Zeitschrift von Adolf Hitler, die ist der Israelit. Das war der Jude, eine andere Bezeichnung für Jude. Weil man diesen Begriff neu prägte, um dieses tiefdimensionierte Kämpferische zum Ausdruck zu bringen. Darum rückte der Begriff Jude sein immer mehr in den Hintergrund, habe ich Ihnen ja vorhin gesagt, und der Begriff Hebräer auch immer mehr in den Hintergrund, weil wir Juden uns als die Kämpferische, als die von Gott zum Kampf, zum existenziellen Dasein berufenen Menschen definieren. Communauté Israélite de Genève oder israelitische Kultusgemeinde Württemberg. Meine Frau und ich leben ja in Baden-Württemberg. Und dort heißt die gesamte Körperschaft israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg, auch in Deutschland. Heute, 2022 und 2023, ERG, Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg. Und in Zürich, ich bin ja auch oft in Zürich, heißt es, dass das jüdische Zentrum heißt heute noch, 2022, in Zürich ICZ, Israelitisches Kultuszentrum Zürich. Und in Wien, wo mein Vater geboren wurde, spricht man auch vom israelitischen Kultuszentrum der Stadt Wien. Kultuszentrum Israelitisches. Sie notieren bitte, ein Israelit und eine Israelitin sind Angehörige des israelitischen Bundes, des Bundes Gottes mit Jakob, in der Nacht, in der er umgewandelt, verwandelt wurde von Jakob, Fersenhalter, in Israelit, Kämpfer Gottes. Und wie Frau Romerskirchen, die Brillante, sagte, Israeli ist ein Begriff, den es erst seit 1948 gibt, nämlich der Bürger des Staates Israel. Ein Bürger des Staates Israel, ich hoffe, Sie werden alle noch einmal in Ihrem Leben Israel besuchen, ein Bürger des Staates Israel ist ein Israeli und genauso eine Frau. Sie ist Israeli und er ist Israeli und Israelis ist die Mehrzahl. Das heißt, ich bin in dem Fall, wie Frau Rommerskirchen brillant sagte, ich, Yuval Lapide, bin Israelit und Israeli. Warum? Weil ich einen israelischen Staatszugehörigkeit habe, einen Staatspass, nämlich meinen israelischen Pass, und ich bin zusätzlich ein Jude. Aber Sie können ein Israelit sein, ohne Israeli zu sein, und Sie können ein Israeli sein, ohne Israelit zu sein, notieren wir bitte für Ihre Bildung. Ein Israelit kann zum Beispiel ein Bürger sein in Wien oder in Österreich, in Maria Jeutendorf, in Österreich. Jeder Jude, der in der Diaspora lebt und keinen Bezug zum Staat Israel hat, ist ein Israelit, so er sich zum Judentum bekennt. Ein Israelit in Wien, ein Israelit in Maria Leutendorf, ein Israelit in Maria Niederegg in Österreich. Wenn jemand sich zum jüdischen Glauben bekennt, ist er automatisch ein Israelit, neben Hebräer und Jude natürlich. Wenn er zusätzlich eine Loyalität zu Israel hat, zum Beispiel durch einen Reisepass, den ich habe, oder eine Verbundenheit mit dem Staat seit dem 14. Mai 1948, ist er additionnellement, hinzugefügtermaßen, ein Israeli. Ein Israeli, ein Bürger des Staates Israel. Ich bin beides. Und vorhin sagte ich ja, es gibt ja auch Israelis, die keine Israeliten sind. Ich habe gestern, und ich bin Gott so dankbar dafür, sehr viele Drusen und sehr viele Beduinen getroffen, die keine Israeliten sind, wohl aber Israelis. Das gibt es auch. Der Staat Israel, in dem ich hier leben darf, zu Gast und viel erleben darf, duldet jedweden Glauben. Es gibt hier Christen, es gibt hier Drusen, es gibt hier Moslems und es gibt Beduinen, Buddhisten, alles gibt es hier. Und jeder dieser Juden, Christen, Moslems, Buddhisten, Drusen, jeder ist hier geachtet. Und wenn er hier eingebürgert ist, sprich die Pflicht des Staates auf sich nimmt und kann nicht mit Bomben und Messerstecherei wie derzeit in Jerusalem Verrücktheiten praktiziert, ist er ein Israeli. Ich kenne hier Drusen, die Israelis sind. Die sind keine Juden, keine Israeliten, sind aber Israelis. Und dienen dem Staat so loyal wie jeder andere Jude auch. Und das ist der Unterschied in der heutigen modernen Ausprägung von Israeli und Israelit. Israelit ist der Angehörige des jüdischen Volkes, der zugleich ein Anhänger des jüdischen Volkes. Ein Israelit ist ein Anhänger des jüdischen Volkes. Und sie können beides sein, nämlich ein Bürger des Staates Israel, als Israelit, aber auch als Christ oder Moslem. Das heißt, wir halten fest, die drei Begriffe gehören miteinander in Verbindung. Sie gehören zueinander, sie sind eine feste Triade geworden. So sehr, dass Sie gar nicht, wie ich Ihnen vorhin sagte, vor einer Stunde, gar nicht sich anders ausdrücken können. Sie müssen auf Hebräisch sagen, korrekt im Hebräischen, auch in Deutsch, ich bin Israeli und zugleich Israelit oder Jude. Der gängige Begriff ist heute Jude in Israel. Im Hebräischen gibt es ja nicht die Unterscheidung zwischen Israelit und Israeli. Das ist nur ein Begriff aus der Wiener und Zürcher und europäischen Tradition. Wenn Sie das bitte noch notieren. Der Begriff Israelit und Israeli ist ein Begriff der deutschen respektive europäischen Judentumskultur. Im Hebräischen kann ich nicht differenzieren zwischen Israelit und Israeli. Ich bin immer ein Israeli und somit ein Bürger Israels. Und wenn ich sagen will, ich bin ein Jude, spricht der Israelit, dann muss ich sagen, ich bin ein Jude. Das heißt, ich sage zum Beispiel von mir, ich, Yuval Lapide, Ihr Bruder, Ihr Freund, Ihr Professor, bin ein Jude, ein Israeli und spreche die hebräische Sprache. Ich kann nicht sagen, ich spreche die jüdische Sprache. Das heißt, Sie sehen, alle drei Begriffe kommen in mein Selbstverständnis, in meine Selbstbezeichnung hinein. Ich bin ein Israeli, weil ich den israelischen Pass habe. Ich bin Jude, weil mein Glaube der Glaube der Väter und Mütter ist, nämlich des Judentums. Und ich spreche nicht die jüdische Sprache und nicht die israelische und auch nicht die israelitische Sprache, notieren wir bitte, sondern ich spreche die hebräische Sprache. Somit verweben sich ineinander alle drei Termini. Und das ist gewollt. Gott gewollt im Laufe der Entwicklung des jüdischen Volkes und der hebräischen Sprache. Israel, das alte Land der Juden, modernisiert seit dem 14. Mai, plus die Sprache der Väter und Mütter, die ebenfalls modernisiert wurde, und meine alte Idee des Judeseins. Natürlich verweben sich in diese drei Begriffe. Ich bin ein Israeli, ich bin ein Jude und ich spreche die hebräische Sprache. Alle sind miteinander verbunden. Alle gehören zusammen. Alle bilden eine Triade, wie ich sie nenne, eine Triade der monotheistischen Identität. Achten Sie auf meine saubere Formulierung. Ich liebe Präzision in der deutschen Sprache, Präzision in meiner Arbeit. Die drei Begriffe Israeli, Hebräisch und Jude verweben sich zu einer Triade des Monotheismus. Das ist mein Terminus für Sie. verweben sich zu einer Triade oder einem Trio des Monotheismus. Und noch einmal, was das Judentum im Innersten ausmacht, ist, wie gesagt, der Monotheismus und die Transzendenz. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, die möchte ich radikalisieren, indem ich sage, wenn Sie sich die gesamte Tora anschauen, alle 24 Bücher, die ja aufbauen auf dem ersten Buch Mose, alle thematisieren das Thema, dem einen Gott Zebaoth, der sich Abraham, Isaac, Jakob und Josef und deren Frauen manifestierte, in seiner Radikalität zu gehorchen. Nichts kennzeichnet einen Juden mehr, als dem Glauben der Väter und Mütter zu gehorchen, mit der Exklusivität des einen Glaubens an den einen Gott. Und das verkörpert, wie gesagt, das Thema Jude sein, die Dankbarkeit. Wir sind dankbar, diesem einen Bund anzugehören, der diesen einen Gott bekennt und keine Vielgötterei duldet. Ich, Jude, bin zugleich ein Kämpfer, ein zum Kampf, zum Fechten, zum Streiten, im konstruktiven Sinn, Berufener seit der Nacht am Jahrbock. Jeder Jude hat, wenn er weiß, dass er ein Israeli ist oder deutsch gesprochen, europäisch gesprochen, ein Israelit ist, das Kämpferische in sich. Das bedeutet nicht, dass ich jemand Messer, mit einem Messer niederstechen muss oder mit Steinen auf jemanden werfen muss. Brutalität pur, natürlich nicht. Sondern es bedeutet, Jude sein, Israeli sein oder Israelit, europäisch gesprochen, bedeutet eine kämpferische Haltung für den wahren Glauben, für den lauteren Glauben an den Tag legen. Und Sie sehen es ja in der Nacht am Jahrbock, wir sind ja noch fest in der Bibel, ich arbeite mit Ihnen nur in der Bibel. In Genesis 32, das wir hatten, geht es ja um den Kampf. Jakob musste in der Nacht mit diesem unbekannten Mann kämpfen, um sich den Titel zu erringen, eine Errungenschaft zu bekommen, nämlich Israelit genannt zu werden. Wenn er nicht gekämpft hätte gegen diesen unbekannten Mann, der ihm ja die Hüftpfanne ausrenkte, wäre er nicht umbenannt worden in Israelit, beziehungsweise in Israel. Er wird ja genannt Israel. Jakob ist der erste Mann, der Israel genannt wird. Weder Israeli noch Israelit, notieren wir bitte. Jakob, nochmal, Genesis 32, wir machen harte Bibelarbeit. Ich möchte Sie ja am Ende in einer Viertelstunde reicher entlassen, als Sie vor zwei Stunden gekommen sind. Ein Jakob wird umbenannt in Israel. Sie wissen, der Name Israel ist heute ein Vorname, schon lange übrigens. Es gibt jetzt zig Männer, die Israel heißen. Es gibt mittlerweile, habe ich auch gehört, vorgestern Frauen, die Israele heißen, so wie meine Schülerin Daniela. Es gibt eine Schülerin, die hier teilnimmt, die Daniela heißt, so wie Daniel, Daniela oder weiß ich, Gabriel, Gabriela. Es gibt solche Verweiblichungen. Das ist in der Bibel nicht üblich, aber das ist modern entstanden und ist nicht direkt mein Geschmack, aber ich akzeptiere jeden Menschen, der mit biblischen Namen experimentiert. Kurzum, ich habe meine Dame kennengelernt, meine Frau nicht, die heißt Israela. Die heißt so, nicht das Land. Sie nennt sie Israela Nitschkowski. Frau Israela Nitschkowski zum Beispiel. Das heißt, Sie sehen, der Name Israel war ein Name eines Mannes, nicht der Name eines Landes am Anfang, gemäß unserer Bibel heute Abend. Und es gibt heute noch eine ganz große Anzahl von Menschen, die Israel heißen. Das heißt, wenn Sie auf der Straße hier spazieren gehen und Sie hören, da ruft einer und sagt, Israel, Evota Nimza, Mata Oserium. Zu Deutsch, Israel, kommst du bitte nach Hause? Wir möchten jetzt essen. Israel, bitte setz dich an den Tisch. Müssen Sie sich nicht wundern, wer ist denn da gemeint? Ist der Staat Israel gerufen? Das ist der Name eines Jungen. Ein Junge heißt hier in Israel wie in Deutschland Peter, Klaus, Jens und Albert. Ein hundsgewöhnlicher Name, basierend auf Jakob, der umbenannt wurde, Heilige Schrift, in Israel. Gängiger Vorname, Israel. Für deutsche Verhältnisse undenkbar. Stellen Sie sich vor, jemand heißt in Deutschland Deutschland. Hallo Herr Deutschland. Hallo Schweiz. Hallo Österreich. Hallo Maria Niedereck, hallo Niederösterreich, hallo Zürich, undenkbar, in Israel denkbar und realisierbar. Ich habe allein 5 Männer, die Israel heißen. Und wie gesagt, seit 2 Tagen eine Dame, die Israel heißt. Kurzum, Jakob wird umbenannt in Israel, in Fechter Gottes. Und im Laufe der Zeit, und Sie sehen es ja im letzten Vers, hatten wir es ja auch hier, darum essen die Söhne Israels, wir werden genannt als die Söhne und Töchter Israels. Schon sehr früh, wie gesagt, hier in Genesis, werden wir genannt die Söhne, die Töchter Israels. Wir sind die Kinder Israels. Söhne und Töchter sind die Kinder Israels. Wir sind die Abkömmlinge dieses Urvaters, des dritten Vaters des jüdischen Volkes, Abraham, Isaac und Jakob, in Gestalt von Israel. Die Söhne, die Abkömmlinge, die Nachkommen Israels. So wichtig ist es Gott. Gott will, dass wir die Söhne dieses Mannes heißen und dass wir die Namen, die Kinder des Unbenannten, des Verwandelten sind. Warum bleibt ein Mysterium Gottes? Und Sie wissen ja, Jakob war ja ursprünglich der Fersenhalter. Jakob im Hebräischen war der Fersenhalter, weil er an der Ferse seines Bruders festhielt, als er geboren wurde. Im Bauch der Mutter Rebekka waren ja die zwei Söhne. Und Jakob und Esau fechten miteinander. Und Jakob will den Jungen zurückhalten. Bene Israel hat Frau Rommers gegen geschrieben. Und heißt zunächst mal lange Zeit bis zur Umbenennung, mindestens 30 Jahre lang, Jakob. Mindestens 30 Jahre lang, eher 40 Jahre, kommt zurück aus dem Gefilde Labans, Mesopotamien, und wird dann von Gott hineingeführt in diese Nacht des Kampfes und wird dann umbenannt in Israel. Das ist das Geheimnis, das Gott uns zumutete, und dementsprechend sind wir die Söhne, die Abkömmlinge. Und das ist ein Begriff, der nochmals am häufigsten in der Bibel vorkommt. Neben Yehudi, Jude, und Ivri, Hebräer, ist der häufigste Begriff in der Entwicklung des gesamten jüdischen Volkes laut 24 Büchern der Tora, Bnei Israel. Bnei Israel, die Söhne, respektive Söhne und Töchter Israels. Und später, im Laufe der Königsgeschichte, wird das Land auch Israel genannt. Israel ist zunächst mal das ganze Land Israel, das Vereinigte Königreich unter König David, 1000 vor. Das ganze Gebilde, vielleicht waren Sie schon in Israel, mit Galiläa, mit Samarien und Judäa, heißt Israel, das Land. Nicht nur die Kinder Israels, wir Juden, die Abkömmlinge von Jakob, sondern das ganze Land, dieses lange Land, das Sie auf der Karte kennen, wird Israel genannt. Später wird es nach dem Tode von Salomo, dem Sohn Davids, genannt in Israel nur Nordreich und Südreich, haben wir vorhin schon gesagt, vor einer Stunde Judäa. Dann erfolgt ja die Spaltung, leider ein trauriges Kapitel in der Geschichte der Könige Israels. Das Nordreich ist Israel, das Südreich ist Judäa. Und Judäa, wie gesagt, nach dem Stamm Juda, natürlich auch ein Sohn Israels, ein Sohn Jakobs. Und Israel selbst ist die Großbezeichnung des Nordreichs, weil dort die Mehrzahl der Stämme Israels lebten. Ich habe ja vorhin gesagt, im Südreich, Sie erinnern sich ja, im Südreich gab es nur die drei Stämme, nämlich Judäa, Benjamin und Simeon. Wobei Benjamin und Simeon zwei kleine Stämme waren, die unter der Herrschaft, der Vorherrschaft von Juda lebten. Und im Norden waren dementsprechend die anderen neun Stämme. 12 gab es, 12 minus 3 gibt 9. Die 9 großen Stämme Israels, meine Frau und ich befinden uns jetzt in Samarien, das ist der Nordreich. Emek Israel, das Jesreltal, wir sind hier zu meiner Forschungs- und zu meiner Unterhaltungszeit im Nordreich Israels in Samarien. Das heißt Judäa, das heißt, Entschuldigung, das heißt Samarien, und hieß zu Bibelzeiten Israel. Zu Bibelzeiten wurde es Israel genannt. Heute, auch zu Bibelzeiten, wurde es Samarien genannt, aber zu Bibelzeiten gab es beide Begriffe, nämlich Israel für das Nordreich, weil dort die meisten Stämme, wie gesagt, 9 große Stämme Israels lokalisiert waren, und Israel ist ja der Sammelbegriff für alle Stämme. Und zusätzlich wurde der Begriff Samarien eingeführt, weil das ein prominenter Jude zusätzlich bezeichnet. Er bezeichnet die Gesamtregion, nur das Nordreich mit Samarien. Und Israel wurde wegen der Anzahl der Stämme, der 9 Stämme dort mit Israel bezeichnet. Heute im modernen Israel, seit 14. Mai, nennt man ganz Israel, Medinat Israel oder Eretz Israel, das Land Israel, der Staat Israel, ganz Israel. Heute ist ja das Land Israel wieder vereinigt mit allen abgegrenzten Gebieten. Das heißt, Sie haben heute Galiläa, Sie haben Samarien und Judäa. Und heute ist das ganze Gebilde, wir haben heute keinen König mehr und es ist auch keine königliche Zeit, das ganze Gebilde Israel nach dem alten Namen, den Jakob in der Furt, in der Nacht von Gott vermittelt bekam. Das sind die zentralen drei Begriffe. Noch ein paar ganz kurze Gedanken zum Schluss, 10 Minuten haben wir noch. Jude sein, wie gesagt, ist die Dankbarkeit, ist die Verbundenheit mit dem transzendenten Gott und nochmal unser Begriff von vor 2 Stunden, die Bundesgemeinschaft. Wir sind eine Bundesgemeinschaft, Brit hatten wir vorhin, B-R-I-T. Wir sind alle Bundespartner oder, wenn Sie wollen, Bundesgenossen des einen großen Gottes. Und das wird wie ein roter Faden durch die gesamte Tora, durch alle 24 Bücher der Heiligen Schrift durchgezogen. Wir sind die Bundespartner Gottes. Es werden verschiedene Bündnisse, unter anderem Beschneidungsbund und der Bund der gestückelten Fleische, der gestückelten Fleischpartien in Genesis 15 zelebriert. Gott hat unterschiedliche Bünde mit unserem Volk zelebriert. Und diese Bündnisse untermauern die Beziehung, die wir zu Gott haben, nämlich eine Bundesgemeinschaft. Im Laufe der Geschichte gab es die Vergabe der 10 Gebote, der 10 Worte wirklich am Berge Sinai, Exodus 19 und Deuteronomium 5. Das heißt, zunehmend entwickelt sich eine Bundesgemeinschaft zwischen uns Juden und dem Gott Zebaoth. Und das, was einen Juden kennzeichnet, ist, neben den Elementen, die wir vorhin schon nannten, die Erfahrung eben der Bundestreue. Das ist eines der Charakteristika, die Gott von uns Juden abverlangt, immer wieder in der Geschichte der Bibel. Seid ihr mir und meinem Bund mit Abraham, Isaak, Jakob und Josef treu oder seid ihr bundesbrüchig? Seid ihr Juden, ihr Israeliten, ihr Söhne und Töchter Israels, seid ihr bundestreu oder seid ihr bundesbrüchig? Ich wiederhole, seid ihr bundestreu oder seid ihr bundesbrüchig? Das ist immer wieder ein Thema. Und leider, wie der Begriff schon impliziert, gab es Phasen der Bundesbrüchigkeit, der Bundesbrüche. Leider waren wir Juden, ich sage bewusst wir Juden, das ist der gängige Begriff heute in Israel für unsere Religionszugehörigkeit, nicht immer bundestreu. Sie kennen die Bibel, Buch der Könige zum Beispiel, erstes Buch der Könige, zweites Buch der Könige. Jeremia spricht immer wieder von Bundesuntreue. Und dennoch hält Gott an dem Bund mit den Vätern und Müttern fest. Das heißt, Sie können sagen, die Geschichte des jüdischen Volkes, des israelitischen Volkes, des hebräischen Volkes ist eine Geschichte von Höhen und Tiefen auf und ab zwischen Bundestreue und Bundesbrüchigkeit, notieren wir. Die Geschichte des jüdischen Volkes, sowohl in der Bibel als auch in postbiblischen Zeiten, ist immer wieder eine Oszillation, wie Sie es ja bei den Herzmessgeräten finden, immer wieder eine Oszillation zwischen Bundestreue und Bundesbrüchigkeit. Immer wieder erleben Sie, dass die Propheten Israels mit den Juden kämpfen. Haltet ihr am Bund, zum Beispiel das Fleisch, was wir heute hatten, haltet ihr am Bund der Väter fest oder seid ihr untreu und hurt, wie es oft gesagt wird bei den Propheten, hurt ihr den fremden Göttern nach und betet Baal, Chemosh, Milko und Astarte an. Das wird das zentrale Thema von uns Juden sein. Bleiben wir Gott mit seiner Transzendenz, mit seiner Unsichtbarkeit treu? Oder brechen wir den Bund vom Sinai und den Beschneidungsbund und den Ernährungsbund, in dem wir uns verlocken, verführen lassen, versuchen lassen durch die umliegenden Götter der verschiedenen Völker. Das ist ein Dauerthema in der Bibel. Aber inmitten der größten, können Sie notieren, inmitten der größten Drohworte der Propheten Israels, Jesaja, Jeremia, Ezekiel zum Beispiel, wissen wir und lesen wir, dass Gott sagt, ich werde euch zu mir zurückführen, denn ich liebe euch. Und ich werde den alten Bund, den ich mit den Vätern und Müttern schloss, nicht preisgeben, sondern erneuern, indem ich euch zurückführe in das Land Israel. Wir Juden waren lange Zeit vertrieben bis zum Jahre 1948. Wir hatten keine Heimat. Wir wurden vertrieben ins Exil. Und Gott hat uns das Wunder geschenkt. Das Wunder des 14. Mai gibt es ein schönes Interview im Fernsehen mit meinem Kollegen. Das Wunder des 14. Mai. Gott hat uns diesen Staat 1948 geschenkt. Dieses Jahr wird der Staat 74 Jahre alt. Ich darf ihn hier mit meiner Frau erleben. Das ist den Yom HaTzmaut. Das ist der große Geburtstag. Werden wir hier alle Israelis tanzen auf den Straßen wie wild die ganze Nacht und den ganzen Tag. Weil die Israelis, Juden und Nicht-Juden, wie wir vorhin gesagt haben, sich so freuen, wieder eine Heimat der Juden zu haben in diesem Land. Auch Araber freuen sich, dass sie in diesem Staat leben und dienen dürfen. Und Drusen. Das heißt, noch einmal, Jude sein bedeutet Bundestreue und bedeutet diesen transzendenten Glauben, den transzendenten Gott in seinem Herzen zu tragen, unter allen erdenklichen Umständen dieser Geschichte. Wir Juden sind gehalten durch unsere Mission, diesen Glauben an den einen Gott Zebaoth durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen hinaus zu tragen, sowohl wenn wir in Israel sind, so in der Zeit, in der wir auf jüdischem Boden lebten, als auch in der Zeit unseres Exils, zum Beispiel des Exils in Ägypten, etwa 1400 vor, in der Zeit des babylonischen Exils, 587 bis etwa 510 vor, als auch im letzten Exil, nämlich dem römischen Exil ab dem Jahre 70 der Zerstörung des Tempels. Wir Juden sind immer gehalten, das ist prophetischer Auftrag und Wesen unserer biblischen Berufung, Gott die Treue zu halten und diesen unsichtbaren Gott zu leben mit seinen Geboten und Verboten und mit seinen Vorschriften, von denen ich Ihnen vorhin sagte, dass sie phänomenologische Natur sind. Das heißt, was mich als Juden kennzeichnet, ist neben meinem tiefen Dank und meiner Spiritualität, meinem Glauben an den unsichtbaren Gott, die Praxis, die das Judentum mir zumutet, zum Beispiel durch das koschere Fleisch, zum Beispiel durch die Beschneidung, die ich selbst bekommen habe und die ich an meinen Kindern, an spirituellen Kindern, an anderen Kindern erleben darf, die Weitergabe der Idee der Beschneidung, durch die Feiertage, die ich hier halte, natürlich hier unbelastet, weil es ja viele Juden gibt, die den Schabbat halten, die Feiertage halten, die großen Gedenktage und Fasttage des Judentums. Diese Tradition des Judentums ist mein Auftrag. Judentum bedeutet eine Phänomenologie, eine Praxisrelevantheit an den Tag zu legen, die in der Tora vorgegeben ist. Und da macht sich das Judentum, noch einmal den Satz von vorhin, an Ritualen fest. Jude sein bedeutet auf Rituale größten Wert legen. Das hat nichts mit Pedanterie zu tun. Was ich vorhin ja Ihnen fragte, Sie fragte, es hat nichts mit Pedanterie zu tun, dass ich am siebten Tag ruhe, wie Jesus es auch tat. Es hat nichts mit Pedanterie zu tun, dass jüdische Jungen am siebten Tag beschnitten werden. Es hat nichts mit Pedanterie zu tun, wenn die Hüftader abgetrennt wird oder wenn ich Fleisch nicht mit Milch, getreu dem biblischen Satz, du wirst das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen, zu mir nehme. Es hat nichts mit Pedanterie zu tun, wenn ich morgens die Gebetsriemen trage. Sie wissen, die Gebetsriemen auf der Stirn, die Gebetsriemen auf dem Arm, auf dem linken Arm, sondern es hat mit Observanz zu tun, mit Praxis, durch die ich mir zeige, ich bin ein Partner Gottes. Ein Jude will, ein großer Rabbi nannte das mal, im Judentum gibt es keine Orthodoxie, im Judentum gibt es nur eine Orthopraxie. Rabbiner Lionel Bloom war ein großer Rabbiner in London schon längst, im Himmel können Sie aufschreiben, Rabbiner Lionel Bloom, B-L-U-E, wie blau, sagte, das Judentum ist streng genommen keine Orthodoxie, keine Rechtgläubigkeit, sondern eine Rechtpraktiziertheit. Ist keine Rechtgläubigkeit, sondern Rechtpraktiziertheit. Es geht um die Orthopraxie des Judentums. Judentum ist keine Rechtgläubigkeit, sondern Rechtpraktiziertheit, Rechtpraktizierendheit. Verstehen Sie? Er will damit sagen, ist eine nicht Rechtgläubigkeit, Rechtpraktizierendheit. Das Judentum legt mehr Wert darauf, dass du im Alltag durch viele Rituale des Essens, des Trinkens, Sexualität, Feiertage, Eheschließung, Scheidung, Beerdigung dokumentierst, wie weit dir dein Gott wichtig ist, wie dein Gott in dein Leben eingreift, wie dein Gott in dein Leben eingreift und dein Leben prägt. Können Sie gerne notieren, Judentum als Orthopraxie, griechisch orthos, richtig, Praxie, phänomenologisch, praktisch da sein, realistisch, realitätsbewusst und nicht Orthodoxie. Orthodoxie kommt von orthos, griechisch, richtig und doxa ist die Glaubensmeinung. Das Judentum legt keinen Wert auf Lippenbekenntnisse, obwohl es genug Gebete gibt, aber der Fokus des Judentums ist eindeutig das rechte Tun und nicht das rechte Predigen oder das rechte Sprechen. Und darum, das will ich Ihnen noch kurz als schöne Perle mitgeben für nächstes Mal, der Glaube an einen unsichtbaren Gott ist natürlich eine Riesenherausforderung, wenn Sie das notieren. Der Glaube an einen transzendenten Gott ist eine riesige Herausforderung für einen Juden. Ich bete keine Götter an, noch nie. Und das Judentum lehnt es sehr stark ab. Obwohl es im Laufe der rabbinischen Geschichte, im Laufe der Prophetengeschichte leider solche Zerwürfnisse gab. Aber das Judentum sagt, wenn du den einen unsichtbaren Gott liebst und ehrst, dann brauchst du nicht der Gefahr erliegen, Götter anzubeten, was ja verwerflich ist, sondern wenn du den einen Gott liebst, wirst du seine Vorschriften, die in die Praxis gehen, akzeptieren und über dieses rechte Tun in mehr erleben, diesen lebendigen Gott als durch jedweden Kult des Götzendienstes. Letzte Perle für heute Abend. Noch einmal, das Judentum lehrt seit über 4000 Jahren, seit Abraham, unserem Erzvater und seiner Frau Sarah, du brauchst nicht Götter anzubeten, Gegenstände, tote Hunde, Eingeweide von Tieren, was ja in Israel praktiziert wurde, seit Urgedenken. Du brauchst das nicht zu tun, solche Verwerflichkeiten. Sondern wenn du glaubst, dass dieser eine Gott sehbar und in allem ist und der Urheber alles Lebens ist, dann wirst du seine Vorschriften, die er dir gibt, die sehr praxisrelevant sind, phänomenologisch sind, umsetzen und dadurch seine Nähe, seine Verbundenheit, seine Treue dir gegenüber mehr erleben als durch tausend Kulte und durch tausend verwegene götzendienerische Verhaltensweisen, die die Menschen hier in Israel prägten, zu allen Zeiten ihrer Geschichte. Und darum ist für einen Juden die Praxis im Dienste des einen Gottes wohlgemerkt über allem wichtig. Wir Juden praktizieren die Koscher-Vorschriften und die Sexualitätsvorschriften und die Beziehungsvorschriften, die Sozialvorschriften des Judentums nicht, weil es Ideen von Menschen sind, sondern weil wir Juden sagen, es sind Ideen, es sind Vorgaben des einen lebendigen Gottes, der sich nicht zeigt, in seiner Größe, in seiner Allgegenwart, aber der sich mittelbar offenbart über die sogenannten Geh- und Verbote. Nochmal, der jüdische Gott, der auch ihr christlicher Gott ist, der Gott, an den Jesus glaubte und Paulus und Maria und die Anhänger an Jesus, dieser Gott zeigt sich nicht durch bestimmte Verirrungen und Verstellungen, durch bestimmte Gegenstände, die angebetet werden wollen. Ausdrücklich nicht. Das ist Kennzeichen des Polytheismus, des Götzendienstes der Heiden zur Zeit der Bibel. Dieser Gott, an den wir Juden glauben und wir, die Christen auch, ist der Gott, der mittelbar über die Orthopraxie, über das rechte Tun der Vorschrift, die wir haben und die Jesus ja auch einhielt, sich uns manifestiert. Das heißt, wenn ich koscher esse und wenn ich den Schabbat halte und wenn ich am Schabbat beten gehe Und wenn ich Almosen spende, die üblichen Zedaka-Vorschriften des Judentums, und wenn ich die Feiertage einhalte, spüre ich, dass ich den Willen des lebendigen Gottes praktiziere und spüre ich, dass dieser Gott in mir durch seinen kundgetanen Willen, durch seine Praxisrelevanz mir manifestiert. Da brauche ich nicht in die Gefahr laufen, ich bete irgendwelche Götter an, irgendwelche skurrilen, verrückten, perversen Ideen, die durch meinen Kopf spuken, sondern ich weiß, dass ich diesen Gott erlebe über das, was er mir aufträgt in seiner Heiligen Schrift. Der Wille Gottes dokumentiert sich durch die von ihm kundgetanen Vorschriften in der Tora. Und diese führen über ihre Mittelbarkeit in seine Nähe, in die Nähe dieses unsichtbaren, transzendenten Gottes. Dankeschön für heute Abend, Dirk von Jutschenka.
Ja, ich danke auch. Sage vielen Dank für diesen ersten Eindruck, nicht nur von einem abstrakten, lebendigen Judentum, sondern von einem ganz konkreten, sehr lebendigen, sehr charismatischen Juden. Ich habe, damit wir ein bisschen, wir können ja jetzt nicht noch unsere Eindrücke teilen, würde Sie bitten, ganz kurz sich Zeit zu nehmen, so viel Zeit haben wir noch, alle Teilnehmenden eben diese Umfrage auszufüllen. Oder wenn Sie konkret etwas sagen wollen, schreiben Sie es noch in den Chat. Dann haben wir Zeit bis zum nächsten Mal. Der nächste Termin ist ja am 26. April, auch noch darauf einzugehen und zu sehen, ob wir so richtig da liegen, was Sie erwartet haben oder an welchen Stellen wir es auch noch verändern können. Ich sage an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Dr. Yuval Lapide. Vielen Dank für alle, die dabei waren. Nehmen Sie sich einfach jetzt noch so viel Zeit, die Umfrage auszufüllen. Und wer damit fertig ist, kann dann auch schon mal sich verabschieden.